Geil. 200.000 Downloads innerhalb von zwei Geil. Monaten oder so.
Krass.
Ja, und dann hatten wir aber einen Rechtsstreit mit Google und die haben alles gesperrt.
Oh.
Die haben unsere Company Identity gesperrt. Ich habe letztes Jahr, Ende letzten Jahres, ein Startup aufgekauft.
Also ich, keine Ahnung, andere Leute kaufen Turnschuhe und so. Ja, 12, 14, 16, 20 Stunden war egal, so einfach geballert, ey.
Man muss manchmal als Projektmanager in so einem Softwareprojekt schon, also manche würden sagen, gut lügen können, ich würde sagen, vielleicht guter Diplomat sein.
Und dann sage ich, ändere mal den Text und ich sehe, der macht eine HTML-File auf.
Scheiße.
Bei einem Millionenprojekt.
Das klingt alles mega geil und wenn man das Glück hat, einen Kunden zu haben, der in deiner IDE Internetzugriff erlaubt, dann
ja, okay.
ist das was. Meinst du, das geht so Handwerkern genau umgekehrt, dass die so von der Baustelle kommen und abends so denken, boah, ich muss jetzt drei Matheaufgaben lösen?
Zwei kleine Nerds.
Yo, was geht ab, Leute? Willkommen wieder zu Zwei kleine Nerds plus eins.
Heute mit
dem lieben Alexander Johannes. Wir sind mega stolz, dass er hier ist.
Ich würde eigentlich, dass du dich jetzt selbst vorstellst.
Ich habe auch gerade
irgendwie ist mein Signal nicht bei dir angekommen.
Ich wusste nicht genau, ob einer von euch.
Ja, weil Alexander ist jetzt gerade in der Mitte von uns beiden. Er wird gerade Sandwich genommen.
Sehr wohl behütet.
Und ja.
Du bist der erste Gast, der zweimal kommen durfte bisher.
Das freut mich.
Stimmt! Wir haben ja einmal die Kollabo gehabt
genau.
Und jetzt bist du, wir sind so von dir.
Weil streng genommen
fasziniert.
Waren wir bei dir zu Gast das letzte Mal.
Naja, das
also
war.
Also räumlich zumindest.
Okay, räumlich, aber ja. Und ich freue mich auch, dass wir dieses Mal eine Episode mal machen, die mehr Fokus auch thematisch auch auf IT und Technik und dem Nerd-Dasein hat.
Das glaubst du jetzt noch, dass das so kommen wird?
Ich hoffe es.
Wie ist unsere Kollabo-Folge bei euch so angekommen? Was sagt die Comedy-Audience so zu dem IT-Ausschwenken?
Also ich glaube, was die Leute tatsächlich sehr interessant fanden, wart ihr als Person und diese ganze Synergie, die entstanden ist, weil da ja wirklich Welten aufeinander geprallt sind, auch mit Hakan einfach, der
gar nicht in dem Bereich
unterwegs ist. Und einfach ein interessanter Austausch entstanden ist. Und wir haben Feedback bekommen, dass Leute es sehr interessant fanden, auch gerne mehr. Und ich weiß gar nicht, ob Leute ob quasi auch von uns dann auf euch gekommen sind und vice versa. Aber ich meine schon. Also was ich mitbekommen habe, war schon positiv auf jeden Fall.
Also mein Vater hat mir an dem Abend, als wir die Folge veröffentlicht haben, eine WhatsApp geschrieben und gesagt, endlich war da mal Feuer drin, Jungs.
Ja, aber hätte er die Diskussion über Episode 9 Star Wars noch gesehen, dann wäre da richtig Feuer gewesen. Nee, aber cool. Hat auf jeden Fall, ich fand es auch mega nice und wir freuen uns natürlich, wenn nochmal sowas zustande kommt. Aber ich freue mich auch heute bei euch zu Gast zu sein. Vielen Dank dafür.
Ja, wir sind auch mega froh, also mega happy, dass du hier bist. Willst du ein paar Worte nochmal zu dir sagen, out of Comedy Context, so ein bisschen mehr in IT-Vorstellung?
Klar. Ja, also so. Für alle Leute, die die andere Episode mal gehört haben, mein Name ist Alex, also beziehungsweise für alle anderen Leute.
Ach, dein professioneller Name ist auch Alex, oder was?
Ja, genau. The artist formerly known as Alex. Genau, also ich bin Informatiker, habe Informatik studiert, habe zuvor Lehramt gemacht, Informatik auf Lehramt erstmal, habe dann aber den...
Krass, dass es sowas gibt. Bei mir haben das immer die Kunstlehrer gemacht, den Informatikunterricht.
Also...
Dann lieber Informatiklehrer.
In Frankfurt?
Nicht im Studium, in der Schule, meine
so.
Ich, den Informatikunterricht, weil du gerade Lehramt gesagt
hast. Als wir Informatik hatten, das war eine Katastrophe in der Schule.
Ja,
also das war wirklich... aber jetzt, wo du sagst, auch Kunstlehrer.
Ja.
Mit HTML, Hello World und sowas.
Bist du deswegen Lehramt, weil wolltest du das besser machen, weil du es so schlimm erlebt hast, oder?
Also ehrlich gesagt ist es so ein bisschen, ich würde sagen, 80% der Leute, die ich kennengelernt habe, die Lehramt studiert haben, haben immer so ein bisschen dieselbe Motivation, die wussten nicht, was sie machen sollen.
Okay.
Und es ist einfach, da irgendwie Fuß zu fassen in einem Fach, das dir gefällt. Und ich habe erstmal ich habe erstmal Geschichte und Philosophie gemacht. Aber habe dann Philosophie mit Informatik ausgetauscht, weil ich einen Nebenjob als Student hatte an der FH in Frankfurt über einen guten Kumpel. Und da habe ich angefangen, ich hatte schon immer Berührungspunkte, weil ich zock halt gern. Ne?
Mhm.
Und dann baust du auch PCs zusammen und kennst die ganze Hardware-Geschichte. Und habe dann aber da gearbeitet und habe angefangen mit Shell-Scripting. Das waren so meine ersten Berührungspunkte.
Krass, dein erste, wow, okay, das hört man selten, dass man mit Shell Scripting einsteigt.
Es war jetzt nichts Wildes, aber es waren halt einfache Skripte, die du geschrieben hast. Und auch das Ganze, das war ja Linux-basiert, das ganze System dort. Das heißt, ich musste mich auch mit Linux einfuchsen und dann habe ich aber Blut geleckt, weil es halt Spaß gemacht hat. Und es war halt komplett anders, weil es ist zwar theoretisch, aber du hast so viele praktische Applikationen. Also die du Sachen machen, die du tatsächlich machen kannst. Und dann hatte ich so ein bisschen ich würde nicht sagen Midlife-Crisis, weil ich war Anfang 20, aber meine Studiengangsleiterin hat damals zu mir gesagt, hey, du hast zwei Nebenfächer, damals noch Geschichte und Philosophie, damit wird es nichts. Also und wenn, dann hast du absolut kein Mitspracherecht, du wirst wahrscheinlich dein Ref irgendwo in Deutschland machen müssen, weil es einfach zu viele Leute gibt und Nebenfächer nicht so gefragt sind, gerade die Nebenfächer, die ich habe. Und das hat mir halt einfach Angst gemacht, weil ich nämlich studieren wollte und dann keinen Job finden. Kann und dann habe ich Informatik gemacht und dann habe ich aber gemerkt, hey, wegen dem Nebenjob, ich will eigentlich mehr in dem Bereich arbeiten, dann habe ich einfach den Bachelor in Informatik gemacht. Ein bisschen lange jetzt erzählt und dann habe ich über den Kumpel, der mir auch den Job besorgt hat, der hat ein Praktikum gemacht bei Pablo.
Und Adam.
Genau, bei Pablo und Adam und über ihn kam dann der Kontakt zustande quasi und dann haben die uns quasi so ein bisschen motiviert, die haben uns gezeigt, was sie machen. Ihr wart ja damals selbstständig.
Ja, genau.
Und hattet ein recht erfolgreiches Unternehmen, was auch so self-made war und uns gezeigt hat, hey, das ist krass, weil die Jungs sind Jungs wie wir. Ja, das sind jetzt nicht irgendwelche, Absolventen von Harvard. Also jetzt nicht, du weißt, wie ich es meine. Ja, ja. Oder auch, und man muss auch sagen, ich glaube auch so ein bisschen, was die gesellschaftliche Klasse angeht, ähnliche Geschichte. Ja, ja, die Eltern sind irgendwo aus einem anderen Land gekommen. Ja. Man hat so ein bisschen diesen Struggle, genau.
Ja, ja.
Und ihr habt uns so ein bisschen gezeigt, so hey, ihr könnt das auch machen, ihr müsst gar nicht davon träumen. Und es klingt alles immer erstmal schwierig und es ist eine Barriere und du weißt ja nicht, wie es geht. Und ihr habt uns halt gezeigt. Und die haben uns dann einfach, ich weiß, Pavlos hört es nicht gerne, aber er hat uns gementort.
Ja.
Und dann haben wir uns selbstständig gemacht, haben unser erstes
Unternehmen gegründet. Kriegst du auch immer Ärger, wenn du das sagst.
Ja, ja. Ja, also auch, vor allen Dingen, ich merke auch jetzt, wie unangenehm es ihm ist. Aber es ist tatsächlich so.
Ja,
und ich wäre heute auch nicht hier.
Dadurch.
Ja, ich wäre auch heute nicht hier, wenn er nicht...
Wer LinkedIn-Cringe-Posts verfasst, wo er schreibt, ich habe vier Leute in die Selbstständigkeit gemacht, der muss sich auch mal Mentor nennen lassen.
Ja, okay.
Absolut.
Auch wieder. Ja, sorry.
Und ich glaube sogar, es sind mehr als vier. Aber genau.
Habe ich auch drunter geschrieben.
Ja, ich kam irgendwie auf nur vier. Aber ist ja okay, reicht.
Frag uns einfach das nächste Mal, dann sagen wir Bescheid. Nee, und dann haben wir uns selbstständig gemacht, erstes Unternehmen gegründet. Das war dann aber...
Auch in der IT, ne? Also
genau.
Selbstständig gemacht in der IT.
Genau, oder? Genau. Und das war noch während des Studiums. Also ich war noch im Studium, geil. Weil ich den Bachelor dann ja gemacht habe. Aber ich habe dann schon praktisch angefangen und wir haben auch unseren ersten Kunden, für den wir gefreelanced haben, ich glaube im blutigen Alter von 22 oder sowas war ich, über euch bekommen. Das werde ich nie vergessen.
Ja.
Und dann waren wir in einer Agentur, ja, mit erwachsenen Leuten, die da alle schon jahrelang programmiert haben und wir waren dann halt so ein bisschen, also wir konnten programmieren auf jeden Fall und wir haben das denen ja auch dann gezeigt, aber du bist ja trotzdem so ein Küken.
Ja.
Du weißt ja nicht, wie diese Businesswelt ist.
Ja,
einfach mal ins kalte Wasser schmeißen und dann
genau.
Lernt man halt schwimmen so ein bisschen,
also
im besten Fall.
Ja, oder du ertrinkst mit den anderen
ganzen. Ich finde es eh immer krass, also ich habe das ja auch im Podcast schon gesagt, Hut ab vor Leuten, die es wirklich so direkt nach der Uni machen, weil, also ich habe halt so erstmal 5-6 Jahre Festanstellung gemacht und dann Freelancer.
Also ich finde das aber,
ich
finde das ehrlich gesagt sogar im Nachgang, hätte ich viel mehr, also hätte ich die Jungs nicht gehabt, hätte ich es ja auch nicht anders gemacht, aber ich finde das ist ja auch ein Werdegang, der Sinn macht. Weil du lernst ja eigentlich erstmal, wie es geht in einem Unternehmen.
Ja, das wollte ich ja gerade damit sagen. Ich fand es entspannter, weil ich stelle es mir hart vor, so wie du gerade sagst, frisch von der Uni, denkst eigentlich selber über dich, ich kann noch gar nichts. Vielleicht sogar noch im Studium, ja, und sitzt dann auf einmal da und bist in einem Projekt und die Leute haben Erwartungen an dich, die mit einem Freelancer verbunden sind, die ja nun mal andere sind als jetzt an den Berufseinsteiger. Also ich find, also
aber da muss man auch sagen, das Lob kann ich nicht einheimsen. Das ist halt, wie gesagt, weil die standen wirklich hinter uns. Es ist kein Spaß und auch nicht übertrieben, wenn wir da saßen und am Verzweifeln waren. Oder
ja, aber letztendlich hast du es dich ja auch getraut, das so mitzumachen.
Genau.
Also
ja, ich glaube, wir waren einfach formbar. Wir waren Wachs. Und in den richtigen
Weicher Händen. Weicher Wachs in den Kontext. Händen des
genau.
Pavlos.
Willkommen beim Sex-Podcast. Weicher Wachs in den Händen von Pavlos, alles klar.
Lass mal Getränke aufmachen.
Ja, lass mal Getränke aufmachen.
Was trinkt denn der Gast?
Was hat denn der Gast?
Ich habe hier einen Lipton Eistee, Zitrone, Zero, zuckerfrei. Sparkling, ja, mit Kohlensäure.
Und ich habe hier ein Pepsi Max Lime Flavor. Genau.
Stell mal eine Frage, die man mit Ja oder Nein beantworten kann.
Wie geht's dir? Nee, trinkst du ein Bier?
Und was sagt das Wälde-Orakel?
Fragezeichen.
Fragezeichen. Das war das Bier meines Studiums. Ich konnte es gerade vorhin gar nicht glauben, als wir im Kiosk waren.
Ach so.
Das Wälde, die haben auch mal einen Design Award für diesen geschwungenen.
Oh, genau.
Die haben auch mal einen Design Award für diesen geschwungenen Hals bekommen. Und das in jedem Deckel steht entweder Ja, Nein oder Fragezeichen. Mhm. Das ist natürlich das geniale Marketing, was auf jeder Studentenparty.
Ah, okay.
Das ist ja das Trinkspiel. Ja, so, ja, weißt du, ja, irgendwie eine Frage stellen und dann noch ein Bier aufmachen.
Wo kommt das her?
Ich meine aus Heidelberg sogar. Also wir haben das im Studium haben wir nur das gesoffen. Ich meine...
Hast du in Heidelberg studiert?
Plankstadt-Schwetzingen, ja, Heidelberg. Ja.
Ah, cool.
Cheers.
Ja, cheers. Cheers. Cool, dass du da bist. Dankeschön.
Danke für die Einladung.
Mm. Oh, das schmeckt so nach WG. Krass.
Also ich muss sagen, diese Pepsi Max Lime schmeckt geil.
Ich bin mit dem Eistee auch zufrieden, ja.
Ich habe, glaube ich, fast ein neues Favorite.
Hast du übrigens nur ein Wälde-Naturradler und kein echtes Wälde?
Das ist richtig geil.
Was hast du gesagt?
Ist nur ein Wälde-Naturradler und kein echtes. Aber.
Was ist denn der Unterschied zwischen Naturradler? Ist es dann.
Ist kein Bier, wollte ich damit sagen.
Ach, das Naturradler ist ohne Bier?
Nee, aber. Nee, ist halt kein reines Bier.
Ach so. Ich dachte gerade, weil ich dachte, es wäre Natur trüb und sowas und dann. Naja.
Was ist dann, also dann habt ihr gegründet, dann genau, habt ihr eine Firma gehabt, erst
2016.
Kunden.
Jetzt 9 Jahre her.
Überleg mal, krasser, ey. Verrückt.
Genau, dann haben wir gebootstrapped, das heißt, wir haben für unser junges Alter sehr viel gearbeitet und sehr viel Geld gemacht tatsächlich, aber das ganze Geld haben wir in Produkte reingesteckt, das waren damals VR und AR-Apps und die habe ich federführend am Anfang entwickelt. Weil mein Partner, dadurch, dass er auch schon fertig war mit dem Studium, mehr Kundenarbeit betrieben hat. Ich habe dann immer nur so, würde ich sagen, so 50% Kunde gemacht und dann halt die restliche Zeit, was mehr als 50% waren, an den Produkten gesessen, an den Apps und sowas. Und
50% Kunde, 50% Studium, 50% Apps.
Nee, das Studium das würde ich sagen 20%. Die Sache ist nämlich die, ich kannte da so viele Leute, die schon studiert hatten. Und aus meinem Lehramtsstudium konnte ich mir auch einige Scheine anrechnen lassen, dass ich das relativ schnell wingen konnte. Ich habe das Studium auch, glaube ich, hätte ich nicht einen Schein geschoben, hätte ich das in 5 Semestern geschafft. Also war okay. Aber ich hatte auch.
Du jetzt gerade Flex, so,
ja. Nee. Ich meine einfach, aber ich hatte auch keine Lust mehr. Ich wollte einfach arbeiten. Ich wollte
raus. Du hast jetzt schon, sag ich mal, in dem Sinne dann schon zu früh Blut geleckt und hast gesehen, ey, was machst du jetzt eigentlich im Studium? Du machst ja wahrscheinlich mit AR und VR, du bist ja schon viel weiter als das, was du da irgendwie hörst
und liest im Studium. Du siehst ja auch im Studium viel Theorie und außer den Programmierfächern, muss ich sagen, hat die Theorie mir nichts gebracht.
Ja.
Weil es ist halt auch gerade diese Business und auch hier Agile Coaching, Projektmanagement und sowas, das ist eigentlich im Nachgang so wichtig, aber du machst eigentlich nur Sachen, die theoretisch gut sind, aber in der Praxis dann nicht viel bringen.
Ja.
Und dann haben wir das ein paar Jahre durchgezogen, hatten auch 1-2 Produkte, die echt gut dann anfingen, durch die Decke zu gehen. Geil. 200.000 Downloads innerhalb von 2 Monaten oder so.
Krass.
Ja, und dann hatten wir aber einen Rechtsstreit mit Google und die haben alles gesperrt.
Oh.
Die haben unsere Company Identity gesperrt.
Daran kannst du dich erinnern.
Ja.
Wie habt ihr das geschafft?
Copyright. Wir haben die grandiose Idee gehabt, zu schauen, welche Trends es gibt. Mhm. Und welche Trends kommen werden. Ja? Und das war zur Hochzeit von Marvel. Civil War. Mhm. Captain America Civil War, der Film kam raus. Und wir haben ein Spiel, ein Minigame programmiert und haben es Civil War genannt.
Mhm.
Ja? Weil wir einfach den Traffic abgreifen wollten.
Ja,
was auch funktioniert hat. Krass. Aber es hat Google nicht gefallen.
Ja.
Und es steht in deren AGBs.
Ja.
Und da haben wir Scheiße gebaut.
Und das ist wahrscheinlich
auch aber,
ein geschützter Titel.
Aber ich meine, trotzdem geile Idee, geiles Vorgehen. Schon auch Strategie dahinter. Also jetzt nicht irgendwas gemacht, sondern mit Strategie dahinter.
Ja, wir haben
was umgesetzt. Klar ist jetzt ein harter Dämpfer. Was habt ihr da mit diesem krassen Dämpfer dann? Also
das Problem ist, die ganzen, also wir hatten noch die APKs und die ganzen Files, aber die Company Identity war weg und das heißt, die ganze Historie, die ganzen Downloads und alles.
Der ganze App Store.
Genau. Weg. Wir mussten einfach neu gründen. Weil wir konnten nicht mit derselben Company nochmal in App Store rein. Und das hat uns so...
Ist das ein Lifetime-Ban dann oder was?
Ja, ja. Die Firma ist gebannt. Krass. Das hat uns so abgefuckt. Krass.
Also es war so... Ihr hattet vor Blackhound noch eine...
Shwayze Games hießen wir.
Ach, krass. Stimmt, Shwayze
Games. Das war eigentlich unsere Company-Identity. Und dann saßen Ayub und ich in der S-Bahn. Ayub ist mein Partner, schöne Grüße gehen raus. Wir saßen in der S-Bahn und haben dann überlegt, haben gesagt, ey, wir müssen irgendwie einen neuen Namen haben, eine neue Identity. Und dann haben wir gebrainstormt und dann haben wir über... Und
dann ist ein schwarzer Hund vorbeigekommen.
Ja, weil wir über Game of Thrones geredet haben.
Ah,
und okay. Dann war The Hound.
Ja, ja, ja.
Und dann dachten wir so, weißt du, und dann okay. Black Hound, White Hound oder sowas. Und dann kamen wir auf den Namen, haben neu gegründet und dann haben wir aber das Portfolio ausgebaut. Dann haben wir gesagt, hey, wir haben jetzt, wir machen weiterhin Produkte, mhm. Aber versuchen, und sind dann auch im Bereich 3D-Gaming und sowas reingesprungen, aber haben okay. gesagt, wir haben ja schon Kunden und Freelancing. Wir bauen das zweigleisig auf. Wir, mhm. wir bauen diese Agentur aus, also eine Agentur aus, mit der wir Dienstleistungen anbieten im Fokus Entwicklung, Projektmanagement weniger, aber techie halt. Und auf der anderen Seite bauen wir dann die Produkte. Und dann haben wir jahrelang selbst entwickelt, haben ein, zwei Leute eingestellt, mal Freelancer hier, Freelancer da. Und dann ist das alles ein bisschen gewachsen. Geil. Und 2020 haben wir dann eine GmbH draus gemacht und eine richtige Agentur mit zurzeit 8 Mitarbeitern.
Krass. Okay. Und die gibt es aber immer noch, die Agentur.
Genau, aber das Ganze hat sich dann so ein bisschen verlaufen, weil Ayub hat dann irgendwann entschieden, weil wir natürlich dann den Fokus auf die Agentur gesetzt haben. Mhm. Er würde ganz gerne wieder Back to the Roots und mehr wieder okay. Spiele etc. machen. Okay. Man hat dann eine neue Company gegründet, ist daraus. Und ich war jetzt die letzten 3-4 Jahre alleine in der Firma. Ja. Aber das hat auch sehr viel Lebenszeit und alles gefressen. Und irgendwann hat sich das dann so ein bisschen herauskristallisiert, dass das auch nicht der Fokus ist, den ich jetzt langfristig haben will. Also ich bleibe natürlich immer ein Techie und mache das ja. auch weiterhin, aber in dem Ausmaß wurde es mir einfach zu viel. Ja. Dann haben wir überlegt, einen neuen Geschäftsführer reinzubringen etc. pp. Aber dann haben Leute das Team verlassen
ja.
und dann gab es so ein bisschen so eine Aufbruchsstimmung etc. Und dann haben wir irgendwann auch entschieden, jetzt das Ganze so ein bisschen einzustampfen. Genau. Und jetzt gegen Ende des Jahres dann auch einen Deckel drauf zu machen. Wir haben uns okay. im Guten von den Mitarbeitern auch so ein bisschen verlassen
ja.
Oder verabschiedet. Und dann habe ich auch gesagt, so hey, weil du weißt am besten, wie es ist. Da ist enorm viel Druck.
Ja, ja.
Und gerade auch, wenn du hast Hochphasen, die sind gut, du hast Tiefphasen, die sind schlimmer.
Ja, ja.
Und das ist einfach etwas, was mich auch oft in der Psyche beeinträchtigt hat. Ja, und ja, einfach von der Lebensqualität. Und es gibt halt Dinge, die im Leben wichtiger sind als nur... Weißt du? Und ich kann ja, das ja, ja auch machen noch immer, aber ja, ja, ohne, dass ich die Verantwortung habe, Personalverantwortung habe.
Nee, 100%. Also Respekt. Ich meine, du bist wie alt jetzt?
33.
Guck mal, 33, so ein Werdegang in den letzten 10 Jahren jetzt rausgehauen. Also kann erstmal einer nachmachen so. Von daher
ja, aber
muss man sich da jetzt nicht irgendwie das erklären oder so. Das ist einfach ein krasser Werdegang. Zieh mal einen Hut da auf jeden Fall davor und ja, und wenn du jetzt halt eine ruhige, in Anführungsstrichen, eine ruhigere Kugel schieben willst, kann ich absolut nachvollziehen. Ist gerade bei mir aktuell auch so. Und weil ja du ja dann sagst, okay, ich hatte jetzt die Firma ja alleine lang gehabt und so. Ja, okay, aber dann hast du ja auch alle Jobs, was ja dann abgesehen vom Kerngeschäft ist, also alle Aufgaben, die man dann hat, musst du ja auch stemmen.
Nee, genau.
Steuerberater, ja, ja. Sales, neue Kunden,
ja, ja.
Kundenakquise, neue Recruiting für die fürs Personal und. Das muss man ja also, und dann noch den Kunden oder die Kunden dann
ja,
bei Laune ja. halten. Ja,
also. Und ich muss so sagen, ich bin darin nicht gut, das zu, also so Sachen zu verkraften. Also sobald ein Kunde zum Beispiel den Vertrag nicht verlängert oder sowas, obwohl wir weitere Kunden haben, falle ich einfach in so eine Negativspirale mental, mhm. weil ich dann denke, oh, was passiert, wenn der noch abspringt, was passiert, wenn das passiert und sowas. Und da bin ich einfach, und das hat mich echt runtergezogen und die zusätzliche Arbeit mit, also die Personalverantwortung für 8 Leute, das sind ja 8 ja. Leute, die Wünsche, Ambitionen, ja. Vorstellungen haben, die kommen ja mit jedem Wehwehchen zu dir. Und das, wurde, ja. das ist einfach extrem, für mich persönlich, ja. ist einfach enormer Stress. Ja. Und ja, ich habe dann auch Haarausfall bekommen im Bad.
Wegen Stress halt.
Das war einfach brutal. Ich hab
krass.
Wirklich, das ist kein Spaß, ich habe Minimum am Tag 12 Stunden gearbeitet. Das war normal. Ich habe nichts anderes gemacht. Das habe ich ein Jahr lang gemacht. Dann ging es mir körperlich auch nicht so gut.
Nicht so gut, ja.
Und dann habe ich irgendwann den Schlussstrich gezogen.
Aber ich meine auch wieder Hut ab hier, dass du so eine Selbstreflexion hast, um zu sehen, okay, ich kann 12 Stunden arbeiten, okay. Ich habe das auch ein Jahr lang gemacht, aber irgendwie geht es mir nicht gut dabei. Und sogar auch körperlich sogar. Mhm. Also sogar sagt auch der Körper, also gar nicht mal jetzt auch mental, sondern auf der unterste Ebene, Körper sagt einfach, hey, was machst du eigentlich ja. mit mir gerade so?
Ja.
Plus halt natürlich das Mentale, glaube ich. Das sind ja 8 Leute, 8 Familien,
ja, wie auch immer. Das ist halt enormer Druck.
Jeder, ja, also kann
ich da. Und dann kommt auch sowas wie, ja, ich hätte gerne, das ist auch so eine Sache, ne? Ich bin mit den Leuten gut, ich mag die auch. Ich würde schon sagen, ich bin ein Mensch, der gerne mit Menschen arbeitet. Und dann, wenn jemand kommt, den du persönlich magst, und der sagt, ich will eine Gehaltserhöhung, aber es passt fachlich nicht.
Ja.
Und dann gibt es eine Diskussion. Und manche Leute können das halt auch nicht gut trennen. Weißt du, die nehmen das dann persönlich. Und das ist da, und dann nehme ich das persönlich, weil ich dann mir denke, weißt du, das ist dann super schwierig. Also deshalb.
Okay, und jetzt macht ihr die Firma zu oder trennt euch oder wie auch immer. Und dann machst du jetzt quasi alleine weiter als Freelancer? Also, oder?
Jein. Ich habe letztes Jahr, Ende letzten Jahres, ein Startup aufgekauft.
Mhm.
Und bin jetzt seit 1.1. diesen Jahres, also seit 25 quasi aktuell noch Geschäftsführer, aber ich werde langfristig eher nur CTO.
Mhm.
Und Geschäftsführer wird quasi die ganze wirtschaftliche Seite davon übernehmen. Und dabei handelt es sich, und das ist quasi das Finding und Learning, was ich aus den Jahren gezogen habe, um ein Produkt. Okay. Also es ist nicht mehr Dienstleistung, sondern es ist ein digitales Produkt.
Mhm.
Es digitalisiert Bürokratie in Deutschland, womit man, glaube ich, ganz gut fahren kann.
Ja,
und das Produkt bestand schon. Es ist aus der Not gedrungen entstanden. Die Person hat das gemacht, aber es ist sehr rudimentär gewesen, aber hatte schon Kunden.
Mhm.
Weil die Not so groß ist, weil alles mit Papier gemacht wurde, dass sie gesagt
haben, alles, ist egal.
Genau.
Ja.
Genau. So. Und dann haben wir jetzt gesagt, so hey, kam das über einen Kontakt. Ich habe quasi die Hälfte der Firma aufgekauft und ein Kumpel hat die andere Hälfte aufgekauft. Kommt wirklich aus dem Wirtschaftsbereich und er wird dann auch langfristig die Geschäftsführung übernehmen und ich werde nur noch die technische Leitung der Plattform etc. übernehmen. Und wir bauen das gerade aus, wir haben gerade einen Relaunch, es wird wahrscheinlich noch 2 Monate oder so dauern und dann werden wir relaunchen mit einem neuen Konzept, einer richtigen Plattform und das ist so die
Respekt.
Idee.
Respekt.
Und dann
war auch ein krasser Move, Hut ab.
Ja, aber es ist eine Blackbox, du weißt nicht, was passiert. Es
kann sein,
dass ich mein ganzes Geld reingesteckt habe und es ist einfach dann
am Ende. Das macht den Move ja nur umso krasser.
Ja, meine ich ja. Also das ist ja eigentlich Flex, so weißt du, so, okay, ich kaufe jetzt irgendwie ein Startup, egal, jetzt
naja, groß oder klein. Wie gesagt, ist das halt eigentlich, könnte auch dumm sein.
Ja,
also danke auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ob. Also ich,
keine Ahnung, andere Leute kaufen Turnschuhe und so und denken halt, die werden jetzt krass oder so, aber keine Ahnung, du kaufst halt jetzt eine Firma. Also ich finde es ein bisschen krasser so jetzt, ja.
Und also, ja, aber genau, und dann halt weitermachen, ne?
Ja, geil.
Das muss man ja erleben.
Mit weitermachen meinst du aber, du machst jetzt auch noch, also als Freelancer bist du immer noch aktiv.
Genau, als Berater. Plus
halt, du hast jetzt dieses Startup, wo du halt ein bisschen jetzt, also ein bisschen aber auch da daran agierst und so.
Genau, okay. Also da bin ich.
Das ist jetzt so deine IT-Konstellation.
Genau. Und okay. Ich denke auch.
Cool. Bist du ein Frühstücks-CTO, wenn du vorm Freelancen nur mal eine Stunde ins Startup kommst?
Das wollte ich gerade sagen. ich glaube, das wird auch so sein. Also aktuell ist es so, 2 Stunden am Tag ungefähr investiere ich da rein. Einfach Backlog-Pflege, ich mache halt alles.
Ja.
Ich bin halt gerade Mädchen für alles.
Ja.
Das heißt, oder Mann für alles.
Wie groß ist das Team?
2 Entwickler, also aber es sind alles Freelancer. 2 Entwickler und dann halt jemand im Marketing und ich.
Und ein Startup, was ich Freelancer leisten kann, nicht schlecht.
Ja, wir haben ja reingebuttert. Das Geld, was womit wir die Firma aufgekauft haben. Wir haben dann, ich habe mein Krypto teilweise verkauft, das ich seit Jahren hatte.
Krass.
Und habe das Geld reingebuttert, weil ich halt dran glauben muss oder möchte.
Ja, krass. Ja, aber nur so geht's. Ja.
Du
machst es entweder ganz oder gar nicht.
Ja, eben. Also es ist ein Risiko, aber ein Risiko, das ich eingehen möchte. Und aber ich bin auch ganz klar mit der Intention und Ambition reingegangen, dass wir das einmal durchziehen. Und entweder es wird was oder es wird nichts, aber so ist das Leben. Ja. Also man kommt schon irgendwie auf die Beine. Es ist dann halt meine Sparte, aber es ist dann halt so.
Ja, und das das Gefühl, dieses Abenteuer,
ja, auf jeden Fall.
Das kann dir niemand mehr
nehmen. Ja,
ich komme ja auch gerade aus einer Phase, da die 2 Jahre, wo wir
auch
ähnlicher Gedanke wie du, ne, endlich mal mit einem eigenen Produkt und nicht nur Dienstleistungen, nicht nur Zeit verkaufen. Und es waren 2 geile Jahre. Wir haben es komplett in den Sand gesetzt. Ich habe meine Eigentumswohnung dabei verloren. Aber ich würde es jederzeit wieder machen, weil
absolut.
Ach, die Zeit, die Erfahrung,
das ist so Unternehmertum. Wert, und ich glaube, niemand wird das verstehen. Weil auf dem Papier denken die Leute ja so, was, du machst das und bist so wahnsinnig. Aber wenn du das mal gemacht hast, dann verstehst du das, glaube ich. Und die Sache ist halt aber auch, wir wurden so rangezogen, muss man auch sagen, von halt Kollege hier rechts.
Von Kollege Schnüschel.
Weißt du, wir haben es ja nicht anders gelernt, sage ich jetzt mal. Ja. Weil ihr Jungs habt, also allein die Sachen, die ihr gemacht habt,
ihr habt uns auch kennengelernt, Adam und ich, in der Phase, wo wir... Keine Ahnung, wir sind halt richtig auf Vollgas gefahren, wir sind komplett amok gewesen, wirklich. Jetzt bin ich ja viel ruhiger. Also es ist ja gar kein Vergleich, wie jetzt meine aktuelle Arbeitseinstellung. Nicht, dass ich jetzt nicht arbeite, aber vorher, ja, 12, 14, 16, 20 Stunden war egal. Mhm. So einfach geballert, ey. Und da habt ihr uns, und deswegen war das vielleicht auch so, ne, also ist es dann so einfach rübergeschwappt, so, und ja, also.
Allein, dass wir uns am Wochenende auch hier im Office getroffen haben, damals.
Wie oft, ey.
Und einfach gecodet haben. Wir haben auch so Hackathons gemacht. Wir haben auch mit Coding Night und sowas.
Ja.
Wir haben und das, wir haben es halt gelebt, gell? Und diese Zeiten, muss ich auch sagen, vermisse ich sehr.
Mhm.
Weil ich bin jetzt überhaupt, ich entwickle gar nicht mehr.
Mhm.
Das letzte Mal, in der Freizeit habe ich noch mal ein bisschen was mit Flutter gemacht. Aber die letzten 3 Jahre bin ich als IT-Projektmanager für ein Großunternehmen unterwegs und macht Spaß, aber es ist halt eine ganz andere Art von Arbeit und ich vermisse einfach dieses, du ziehst Kopfhörer auf, du codest und 3 Tage sind um.
Ja.
Weißt du?
Ja, das, ja, das kann ich nur unterschreiben, weil ich lebe ja auch so ein bisschen in beiden Welten und die Projekte, wo ich wirklich coden durfte, waren immer die cooleren als die Projektmanagement.
Ja. Oder habe ich alles richtig gemacht? Ich will eigentlich immer noch coden und weiter coden.
Weißt du warum? Ich glaube, weil als Coder hast du halt auch so dieses zufriedenstellende Gefühl am Ende des Tages, dass du mit deinen eigenen Händen was geschaffen hast. Und als Projektmanager schaffst du vielleicht am Ende sogar mehr als ein Entwickler, weil du bist ja für ein ganzes Team verantwortlich. Aber du hast nicht so das Gefühl, oder zumindest geht mir das so, dass du das gemacht hast.
Ja.
So unmittelbar, dieses satisfying Gefühl von, ich habe das mit meinen Händen erschaffen. Mhm. Das hast du halt als Coder, hast du als Projektmanager nicht, finde ich. Weil du, das ist alles nur so abstrakt, wenn das Release klappt oder wenn die Software fertig wird oder so, wenn die User happy sind, klar, dann sind das irgendwo am Ende auch deine Verdienste. Aber es ist halt nicht so, es fühlt sich nicht so direkt wie dein Verdienst an, sondern es ist eher so ein abstraktes
Ding. Ich finde auch,
ja.
Wenn du ein richtig gutes Entwicklerteam hast, ne? Also einfach, dass das harmoniert.
Mhm.
Es müssen nicht mal die krassesten Entwickler sein, aber einfach, das harmoniert und das einen guten Lead-Entwickler hat, dann brauchst du keinen Projektmanager.
Ja.
Also wenn du wirklich ein gutes Team hast, das einfach wie so ein Zahnwerk fungiert, dann
funktioniert. Stimmt. Oder müssen es auch alle Entwickler sein, die so ein Ownership haben. Die sagen, das ist mein Produkt, das ist unser Projekt. So eine Mentalität so ein bisschen. Die sagen so, wir own das. So nach dem Motto, okay, ich brauche jemanden, der mir sagt, was zu tun habe. Ich weiß schon ganz genau, wie die Fehler sind. Es gibt ja auch eine ganz andere Mentalität, die dann einfach sagt, ja gut, ohne Ticket mache ich jetzt mal gar nichts.
Ja,
also die Leute brauchst du, die willst du halt eigentlich ja dann nicht haben.
Nee, genau.
Aber die brauchen dann einen PM. Die brauchen dann einen guten PM und die müssen halt dann die ganze Zeit gefüttert werden. Aber.
Und sagen wir mal, wie es ist. In der Realität ist leider so, dass die Überzahl der Leute so ist. Ja, nee, ich sehe hier kein Ticket, also mache ich nicht.
Ja. Ja. Ich habe mich ja, also was ja viele nicht wissen, ich habe mich ja auch mal als PM versucht, für so ein halbes Jahr oder so, 3 Monate oder so. Ja, und da habe ich mich nicht so, war ich nicht so glücklich. Stundensatz war gut und so, war cool, aber das...
Und war dein Kunde zufrieden mit dir?
Mein Kunde war okay zufrieden mit mir, aber mir hat auch nicht, also es gab 2 Probleme einfach. Erstmal die Arbeit an sich. PM hat mir nicht so gut gelegen. Ich konnte das so, ne? Aber war jetzt nicht so zufrieden. Und zweitens war das so Agenturgeschäft.
Scheiße, ja.
Und ich war der PM für das Team. Und die Teams, die arbeiten ja dann bei 10 Projekten mit oder so, gefühlt. Und ich musste halt den Kunden immer so quasi immer so anflunkern. So, ja, wir sind jetzt eigentlich das schon durch und wir sind jetzt fertig. Und ich gucke halt so nach links, so imaginär so zum Team und da ist halt gar nichts fertig, so, weißt du? Und das hat mir halt gar nicht gepasst. So.
Absolut,
und,
ja.
Dann haben die auch irgendwann dann jemand anderen reingeholt und dann hat mich da so ein bisschen, waren wir so aus demselben Level und ich bin dann auch rausgegangen aus dem Projekt. Weil ich habe gemerkt, ich war da nicht happy. So.
Man muss manchmal als Projektmanager in so einem Softwareprojekt schon A, zum Selbstbetrug fähig sein und
das konnte ich nicht gut.
Also manchmal auch. Gut. Also manche würden sagen, gut lügen können. Ich würde sagen, vielleicht guter Diplomat sein.
Einmal Politiker. Aber ich glaube, es macht auch noch einen Unterschied, auf welcher Seite du bist. Weil ich merke das jetzt zum Beispiel. Ich bin jetzt Projektmanager auf Seite des Kundens. Das heißt, also und die Entwickler sind extern.
Okay.
Das heißt, ich bin eigentlich Stakeholder.
Ja.
Und dann ist die, ist es ganz anders, weil ich muss Sachen durchdrücken, dass sie...
Dass das fertig wird.
Genau. Das ist nicht, und nicht, weil ich verstehe 100%, was du gerade gesagt hast, das ist richtig scheiße.
Ja.
Aber wenn du auf der Seite bist, wo du quasi eher der Stakeholder bist, dann ist es nochmal ein bisschen, weißt du, und dann, und ich gucke auch technisch drauf. Ich habe ab und zu mal den Code mir die Konsole angeguckt.
Ja, ja.
Und da siehst du so wirklich wahnsinnige Sachen. Die sagen, bestes Beispiel, ohne jetzt Namen zu nennen, es sollte eine Plattform sein, die über AEM gepflegt werden kann.
Mhm.
Ja, also einfach Content pflegbar sein. Die zeigen uns eine Demo und dann sage ich, ändere mal den Text und ich sehe, der macht eine HTML-File auf.
Scheiße.
Bei einem Millionenprojekt.
Scheiße.
Und ich guck und niemand merkt es und ich sage so, hä, warum machst du da die HTML-File auf? Warum pflegst du den Content nicht in AEM?
Also im Call hast du es den so.
Ja, natürlich.
Ja,
das ist ja die Demo.
Du bist ja der Kunde.
Genau,
dann.
Und ich sage so, warum machst du die HTML-File auf? Und dann waren noch andere Leute aus Business Stakeholder, aber die haben keine technischen...
Die haben es nicht gecheckt. Ja.
Die sind eher vom Marketing und sowas. Dann sagt er, ja, weil wir das noch nicht implementiert haben. Ich sage so, was habt ihr denn jahrelang gemacht?
Scheiße.
Weißt du, und dann haben die das im Rückwirkend noch versucht zu machen, aber das ist natürlich ein Kartenhaus, das komplett zerfallen ist. Eine absolute Katastrophe.
Krass.
Und mittlerweile ist es aber so bei dem Projekt jetzt, dass ich in den technischen Diskussionen drin bin. Und man muss mal auch sagen, da bin ich teilweise gar nicht so tief drin, weil da sind teilweise Komponenten drin, also die miteinander kommunizieren, also die ganzen API-Calls und was ist ich was. Und da sind, muss ich dir vorstellen, das ist kein Omnichannel, das ist Omnichannel hoch 10.
Ja,
das sind 100 Komponenten und da verlierst du selbst den Überblick.
Ja,
aber ich check schon, wenn ich dann sage, so, hey, warum machen wir hier den Call nicht so oder so? Und dann kannst du ein bisschen mit den technisch diskutieren.
Ja,
du entwickelst es am Ende das nicht, aber du hast, und das macht schon Spaß.
Auch wenn man ja nicht recht hat, das ist ja das Geile, wenn du ja einen Vorschlag machst und dann sagt der Entwickler, nee, wir machen das so, weil, dann hast du ja auch wieder was technisch dazu gelernt.
Ja, absolut.
Das finde ich auch immer ganz geil so. Weil du hast vielleicht irgendwie noch ein Wissen, keine Ahnung, von, weil du jetzt auch 2, 3, 4 Jahre nicht mehr codest und sagst, nee, das ist jetzt State of the Art, macht man das so und so.
Ja,
dann
genau.
Hat man wieder was dazugelernt. Aber also, ich fand auch jetzt diesen Flex auch geil von dir. Wo du dann im Meeting sagst mit deinen Stakeholdern, wie macht das? Kam da nochmal krasses Feedback von deinem Team, also von den Stakeholdern?
Nee, also ich bin dann derjenige, damals war das so, ich war dann derjenige, der, manche Leute haben es einfach nicht gecheckt und ich habe dann halt richtig stunk gemacht.
Ja.
Weil ich sag, habt ihr den Arsch offen oder was macht ihr hier?
Ja.
Weil, wie gesagt, es ist ein Millionenprojekt.
Ja, du kannst nicht jemandem sagen, ey, das ist die HTML-Seite, die musst du jetzt bearbeiten.
Ja, und das ist denen halt nicht aufgefallen in der Demo, wo ich das,
aber wie dumm von denen auch, dass sie das auf dem Rechner machen, auf dem sie präsentieren. Oder war das kein Zoom-Call?
Das war ein Call. Nee, das war kein Live-Meeting.
Ja, das macht das doch auf dem zweiten Bildschirm, wo es
Die Entwickler waren in einem anderen, ja, oder so, ja, genau. Aber die Sache ist ja die, ich glaube, die haben das so selbstverständlich gemacht, weil sie entweder davon ausgingen, dass es niemand checkt, weil die Leute da halt keine technische Expertise hatten, oder als wäre das, ich glaube auch der Entwickler, der das damals gedemot hat, hat wahrscheinlich nicht mal gewusst, was er da macht, sondern dass von deren Seite wieder, weil es ein externer Dienstleister gewesen ist, von oben irgendwie, es spart Zeit, macht das jetzt einfach, macht eine Hardcode.
Das ist eine geile Story, ey. Das ist ganz
echt cool. Also bis heute bin ich noch immer so schockiert, wenn ich darüber denke, wie frech kannst du sein.
Ja.
Stell mal vor, du kriegst als Subunternehmen.
Aber guck mal, also dein Kunde kann ja jetzt super glücklich sein mit dir, dass du halt diese technische Expertise hast und das gesehen hast. Aber wie viele non-technical PMs gibt es, ne, die dann gesagt haben, ja, okay, geil, richtig gut.
Ja.
Und dann wäre es ausgerollt und dann
100% bin ich bei
hätten
dir.
Hätten da irgendwelche Leute Text editieren sollen in HTML oder so.
Ja, aber dann ist auch, bin ich bei dir. Aber da muss man zum Beispiel auch sagen, das macht gar nicht so die Runde, weil das ist ein sehr hierarchisches Unternehmen.
Okay,
ja. Und ich gebe das dann weiter und sage, ey, das ist absolute Katastrophe, aber die Person über mir hat keine Ahnung von Technik, die checkt das wiederum nicht. Die sagt dann einfach nur, da ist ein Fehler.
Ja, okay.
Weißt du?
Die erkennt gar nicht die Wichtigkeit.
Genau.
Und den Impact, den das haben kann.
Genau. Für die und in dem Projekt war das auch so, langfristig, also weitergehend, ich kam mir vor, wie so ein bisschen wie so ein verrückter Prophet, der sagt so, der Asteroid wird kommen. Weißt du, ich bin da durchgegangen, ich gucke mir nur die Sachen an und sage so, ey, das ist absoluter Bullshit. Wie kann man das, guck mal, es ist eine Sache, zum einen, wenn du ein Subunternehmen engagierst, das Millionen nimmt, ja, da ist ein riesiges Budget und wir reden nicht von 1, 2 Millionen, wir reden von viel Geld.
Ja.
Dann entwickelst du so einen Rotz, ja, dann wird das nicht, gibt es keine Quality, kein Quality-Check oder sowas. Also und dann also ich bin ja auf einer gewissen Ebene, würde ich sagen, jetzt nicht auf der untersten Ebene gewesen, aber ich bin irgendwo zwischen Management und dazwischen gewesen. Ja. Und dann checken die das nicht und dann wundern die sich, warum dieses Projekt gegen die Wand gefahren wird. Ich verstehe es einfach nicht, weil ich denke mir dann so, eigentlich müsste, und das ist halt das Problem, dass ich in sehr vielen Projekten sehe, die letzten 8, 9 Jahre, die Leute, die die Entscheidung treffen, ganz, ganz oben, die haben absolut null Ahnung von Technik. Ja. Das ist einfach nur wirtschaftsgetrieben. Ja. Und ich bin mir, und da lehne ich mich nicht mal weit aus dem Fenster, ich bin mir ziemlich sicher, die könnten mindestens mal 25-30% einsparen der Projektkosten, wenn sie eine technische Person hätten, die ganz oben die Entscheidung trifft. Mit welchem Subunternehmen arbeitest du zusammen? Mit welchem Vendor? Welche technische... Andere Geschichte. Ich war bei einem Pharmaunternehmen. Ich habe ja 3-4 Jahre nur Pharmaunternehmen begleitet. Ne? Das ist einer der größten Pharmakonzerne der Welt. Mhm. Und ich war für die Entwicklung der IT-Infrastruktur für Zentraleuropa zuständig. Mhm. Wir waren 2 PMs. Mhm. Weißt du, wie viel? Also es war erstmal hirnrissig, wie viel Arbeit es war. Dann ist eine dritte Person reingekommen, dann wurde zu Europa gesplittet. Dann war ich, also am Ende hatte ich nur noch Zentraleuropa. Das
klingt schon absurd.
Das war absurd. Und der Tagessatz war miserabel. Mhm. Das war wirklich katastrophal. Die sagen mir, wir machen jetzt richtig geil, also alle Brands dieses Pharmaunternehmens, die dem gehören, sind dann immer zu uns gekommen und haben gesagt, ey, wir brauchen jetzt eine Webseite da, wir brauchen Kampagnenseite
da. So Landingpages und
genau,
so.
Sowas,
genau, für die neuen Produkte. Die
genau. Sie, okay. Genau, ich bin dann aber auch schon in die technische Analyse, ich war BA, also Business Analyst und PM sozusagen.
Krass.
Und dann kommen die zu uns und sagen, ja, so und so und so, ich nehme diese ganze Anforderung an, ich gucke mir das an, ich habe sogar die Tickets geschrieben, gehe mit den Entwicklern ins Gespräch, wir gucken uns das an, die entwickeln das und so und das sah halt aus wie so eine Seite aus den 90er Jahren. Also Scheiße. Katastrophal UX, UI, katastrophal alles. Ne? Dann kommen die zu mir und sagen, das ist Bullshit, warum macht ihr das? Und so sage ich, ey, das System, womit wir arbeiten, das CMS, ist veraltet. Das ist eine absolute Katastrophe. Ich kann nichts dafür, aber das ist das System, was vorgegeben ist. Die machen Stunk, kommt raus, also es war Drupal.
Ja,
Scheiße. Bei einem riesigen Konzern, der Milliarden macht.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Kommt ein PM von oben zu mir und sagt, so, warum machst du das schlecht? Du kannst das nicht schlecht machen. Der CTO dieses Pharmaunternehmens hat groß beworben, dass wir jetzt Drupal nutzen.
Ach, und Scheiße. Und
Technology is not a limit. Das war das Ding. Das Technology is not a limit. Du musst es leben. Du musst diesen Satz leben. Und dann stehe ich dazwischen und sage, ja, hör mal zu. Das ist absoluter Bullshit, was ihr
macht. Das ist absolute Bullshit, ja.
Und ich soll euren eigenen Leuten im Unternehmen verkaufen, dass es ein geiles
Software ist. Tool ist. Oder State-of-the-Art-Tool.
Ja, aber das ist doch Bullshit. Und dann bin ich auch raus.
Und deswegen bist du dann rausgeflogen?
Also
bist du dann
raus? Tagessatz hat nicht gestimmt. Ja, nee, ich bin rausgegangen.
Okay, einfach zu viel Stress. Du hast ja Doppelrolle, BA
genau.
Und PM.
Okay. Ich hätte es aber noch gemacht, weil ich habe viel gelernt, aber
ja. Das
war für mich einfach der Tropfen, der das fast zum Überlaufen
hatte. Ja, aber was treibt so jemanden? Also wusste der es nicht besser, denkst du? Oder
natürlich wusste er
es. Hat er sich
nein, der hat mich angerufen.
Hat er irgendwie da einen Schwager, der Aktien bei Drupal hat? Oder
also wahrscheinlich so, ja.
Ich glaube schon. Also ich glaube, es war wieder politisch. Es geht um Gelder.
Ja.
Junge, du kannst mir nicht im Jahr 2019 oder so, wann das war, erzählen, Drupal ist State of the Art
und
als Milliardenunternehmen.
Ja.
Ja, du hättest sogar ein eigenes CMS, warum könnte es ja billiger gewesen?
Ja. Ja, krass,
ey. Weißt du, und das sah so rotz aus.
Krass.
Ja, und das sind so Sachen.
Also, ja, aber da hast du geiles, eigentlich könnten wir so hier das neue Insights-Fail-Folge nennen oder so, aber geil.
Aber es ist schon manchmal wirklich erschreckend, was, also entweder so eine Story, wo jemand vielleicht irgendwie auch Interessen hat, die er nicht öffentlich macht, oder aber auch wirklich halt einfach Unfähigkeit und Unwissen.
Ja, also ich glaube...
Ich habe es auch schon in einem Projekt so ein bisschen her erlebt, und da hatten wir gerade auch so einen richtig alten, altbackenen, völlig manuellen, teilweise noch auf Schriftverkehr, also Papier, Briefen basierenden Prozess digitalisiert. Und am Tag, als wir die digitale Lösung gelauncht haben, kam der Chef der Organisation persönlich ins Projektteam und hat gesagt, nee, aber das Papierformular, das benutzen wir weiter parallel. Also wir wollen den Usern jetzt schon die Wahl lassen, ob sie den digitalen Prozess oder ob sie uns nicht doch lieber weiter ein Papierformular schicken wollen. So,
ja, das machen wir only jetzt. In Germany.
Ja, das ist
only in Germany. Ja, ja.
Aber was das Positive an solchen Sachen ist, der Markt für Digitalisierung ist, glaube ich, oder und auch der Need für Digitalisierung ist so groß wie noch nie. Also sehe ich ja auch. Das Problem ist, wir kommen
das nicht aus dir ja jetzt einreden, wo du gerade ein Digitalisierungsprodukt gekauft hast.
Das ist eine gute so aber,
guck mal, das ist
Sales Pitch.
Guck mal, ich kann es ja nur aus der technischen Seite beurteilen, ja?
Willst du kurz nochmal irgendwie eure Webseite ins Mikro hauchen?
Achso, klar. www.zenkopa.com.
Wir machen das alles in die Shownotes.
Okay,
cool. Auf jeden Fall, natürlich.
Oder .de.
Aber IBAN gebe ich dir dann gleich nach der Folge.
Gerne, ja, okay. Super. Oder PayPal.
Ja, oder PayPal.
Friends and Family.
Nee, ja, wegen Finanzamt. Hallo Finanzamt, okay.
Die Sache ist, ihr seid ja noch größere Techies als ich und wir können, glaube ich, dieses ganze Konstrukt, wie man etwas aufbaut, was man baut, etc., super geil beurteilen, gell? Wenn man nur die richtige Nische hat und das ist halt der Vorteil zum Beispiel dort, ich habe absolut keine Ahnung, dieses Unternehmen ist in der Pflege, also beziehungsweise Digitalisierung für die Pflegeausbildung, weil es gab, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr ein neues Gesetz und jetzt ist die Pflegeausbildung in ganz Deutschland einheitlich und ist alles mit Papier und Anrufen und was weiß ich was. Das heißt, wenn du Azubis hast, die eine Ausbildung machen müssen, du hast ja Krankenhäuser, Schulen, Altenpfleger und sowas, die müssen ja alle untereinander koordiniert werden.
Ja.
Weißt du, wie die es jetzt machen? Ich bin eine Schule, ich rufe dich an als Krankenhaus, sagst du, hey, ich habe 3 Azubis, die brauchen nächste Woche für 3 Tage. Und dann rufst du eine Altenheim an, Sebastian hat das Altenheim, sagst, hey, ich habe 3 Azubis, die müssen nochmal dann und, weißt du?
Ja, aber
du
musst ja immer verschiedene Stationen.
Genau. Und wir digitalisieren das. Okay, das ist jetzt einfach über eine Plattform, die können alle miteinander kommunizieren, das ist einfach super easy.
Okay, nice.
Das skaliert ja halt auch null. Überleg mal, das sind irgendwann 9 Partner, die miteinander telefonieren müssen. Das sind ja dann, keine Ahnung, 9 Fakultät-Anrufe zwischen den einzelnen Parteien, damit jeder mit jedem mindestens einmal geredet hat.
Und wenn wir mal
ehrlich sind, kann ja gar nicht gehen.
Nee, aber deshalb ist es auch so eingefahren oder festgefahren und deshalb ist die Nachfrage so groß.
Ja.
Und jetzt, das ist, was ich meine. Ich wäre in Millionen Jahren nicht drauf gekommen, sowas zu entwickeln.
Mhm.
Aber wenn du jemanden hast, der aus der Pflege kommt, der diesen Pain hat, und der ist einfach, weißt du, und das ich glaube, man muss diese Symbiose haben von jemandem, der so ein Fachspezie ist, wo wir einfach nicht reinfallen und dann kommen wir aber mit unserem technischen
Wissen.
Und das ist, glaube ich, ein.
Und sagst einfach, ey, man könnte es eigentlich so Kombi. Und so lösen,
genau.
Eine geile Kombi.
Ja.
Also mit anderen Worten, du würdest sagen, also entweder du kannst es oder du hast halt die Kohle, um dich einzukaufen.
Ja.
Nein, Spaß. Oder beides.
Und wenn du Glück hast, ist es ein günstiger Einkauf.
Ja. Nee, aber du hast vollkommen recht. Also die Symbiose aus einem Fachidioten klingt jetzt doof, aber jemandem, der wirklich, wirklich krass im Problem und im Kopf des Users steckt und dann.
Oder im Idealfall der User ist.
Ja, genau. Und dann dem Techie, der ein bisschen über den Tellerrand gucken kann und irgendwie Kreativität für eine coole Lösung hat. Das ist schon echt eine unschlagbare Kombi.
Ja, und ich finde es aber auch interessant, das habe ich jetzt auch schon bei uns gemerkt, noch in der Agentur, unsere Entwickler in-house haben bei Kundenarbeiten angefangen, ChatGPT zu benutzen.
Okay, geil.
Und
hast du gleich rausgeschmissen?
Ey, du iterierst ja so viel schneller.
Viel schneller.
Das ist ja unglaublich. Ja. Also du brauchst ja eigentlich noch einen Entwickler, der drüber guckt und sagt so, passt nicht, das muss immer noch angepasst werden.
Aber wobei, es kommt auf an, wenn es halt, ich weiß nicht, wie viel Erfahrung diese Entwickler haben, aber wenn es ja seniorige Entwickler sind, dann brauchen die niemanden mehr. Also.
Der seniorige Entwickler muss, das meine ich.
Ach so.
Der Entwickler muss nur über den Code drüber gucken.
Ja, ja, okay.
Ob das von ChatGPT passt.
Ach so, ich hatte jetzt bei den anderen Entwicklern.
Pablo ist schon einen Schritt weiter, wo die AI sich selber reviewt. Und
Aber das meinte ich, genau. Weil ich habe gesehen, der hatte zum Beispiel eine Aufgabe, baue eine Komponente, die mit einer anderen Komponente limitiert. Und dann gibt der das da ein, guckt und justiert das ein bisschen. Und dann hast du aber, statt dass er 8 Stunden am Tag selber codet, macht er die Sachen mal 3, Faktor mal 3 irgendwie am Tag.
Sagst du denen, welche AI-Tools die verwenden sollen? Nee, oder
also wir haben noch einen Firmenaccount von ChatGPT.
Okay.
Und den können die dann nutzen.
Okay. Dann mach ich jetzt mal ein bisschen, ich übernehme jetzt mal die Rolle wieder des Mentors und sag einfach jetzt mal, was geile Sachen ich entdeckt habe in den letzten Tagen und auch gehört und auch damit rumgespielt habe. Mind-blowing. Das nimmt vielleicht auch schon ein bisschen die Folge vorweg, Sebastian, was wir immer mal machen wollten, so ein bisschen White Coding und auf jeden Fall habe ich jetzt verwendet mit welcher IDE arbeitet ihr?
Aber unterschiedlich, aber Visual Studio ist meistens.
Okay, Visual Studio ist schon mal gut, ja, weil da kannst du GitHub Copilot, habt ihr das auch?
Ja, kenne ich
das. Okay, GitHub Copilot würde ich euch empfehlen, holt euch das. Dann kannst du das linken mit Visual Studio Code. Dann hast du in Visual Studio Code, in deiner IDE, rechts ein Chatfenster. So, jetzt denkst du, okay, habe ich auch bei ChatGPT. Ja. Und ich war eigentlich, also ich bin ein Typ, ich habe nur mit ChatGPT gearbeitet in den letzten Jahren, nur. Und jetzt seit ein, zwei Wochen taste ich mich ran, dass ich jetzt mehr ChatGPT verlasse und mehr in Visual Studio Code und mit GitHub, GitHub Copilot
arbeite. Aber warte mal, benutzt GitHub Copilot nicht das...
Nicht nur die Models von OpenAI, okay. Das ist nämlich das Geile. Jetzt, deswegen mache ich das dafür ein bisschen so auch, also würde ich das sehr ans Herz legen. Also, ja, Werbung, ja, ich habe ja nichts davon, aber es ist einfach so mein Finding, Sharen. Du hast dann das GitHub Copilot Chatfenster und dann kannst du die Models alle auswählen. Du kannst ChatGPT alle Models, du kannst von Claude die Models auswählen.
Einzeln? Oder kannst du
pro parallel? Pro Konversation. Okay, ja. Du kannst auch gucken, du kannst dann direkt sehen, welcher Output besser ist. Ah, okay, so, krass. Und jetzt ist halt das krass, es gibt drei Modi. Das ist jetzt ganz neu von GitHub Copilot. Es gibt drei Modi. Es gibt einmal Ask, das ist wie ChatGPT. Das ist nicht das Ding, was jetzt so krass ist. Aber allein, dass du die Models switchen kannst, ist geil. Mhm. Weil Claude Sonnet 3.7 oder 4 ist jetzt richtig krass fürs Coden. Ist der beste, also in Anführungsstrichen, das beste Model gerade fürs Coden. Ändert sich auch bei alle paar Wochen. Aber du kannst halt immer schnell das wechseln. Okay. Da gibt es den Edit Mode. Und jetzt ein bisschen crazy.
Warte, sag mir nicht, der kann dann den Code.
Genau. Du sagst, du hast eine Klasse, du hast eine Funktion. Wir nehmen jetzt mal einfach mal an, du hast einen.
Die ich schon geschrieben habe.
Genau. Der hat dann Zugang. Achso, und was ich auch sagen wollte, sorry. Auch beim Ask-Mode sieht er immer das, was du gerade aufhast. Also du kannst direkt eine Frage stellen zu deiner Funktion. Du musst auch nicht sagen, welche Zeile oder so. Du sagst einfach nur, guck mal hier und dann macht er, also dann checkt es auch. Du kannst auch direkt Dateien auswählen und es dem rübergeben und der hat dann Zugriff auf alle Dateien oder auf das ganze Projekt. Aber er hat eigentlich Zugriff auf das ganze Projekt. So bei Edit Mode, das ist ein bisschen crazier, du sagst ihm, du hast eine Funktion zum Beispiel. Ja? Und diese Funktion überprüft, dass die beiden Felder E-Mail sind und sie sollen gleich sein und so. Dann sagst du, ey, guck mal, diese Funktion, soll noch eine Fehlermeldung ausgeben und die überprüfen, funktioniert nicht. Dann sagst du halt irgendwie, du hast einen Bug oder so, oder was du auch noch gerne dazu hättest. Du sagst es dem, beschreibst natürlich, die Beschreibung, der Prompt muss gut sein. Und dann gibt er dir das und dann kannst du nur auf Accept drücken und dann siehst du einfach in der IDE, ist ein bisschen crazy, wie das so durchrattert und dann ist es halt da.
Das hört sich einfach an, als wenn wir
bei Matrix. Ja, genau. Das ist so, und dann kann der Entwickler direkt deployen, gucken, okay, funktioniert, oder war blöder, aber eigentlich sind die Antworten, das ist halt das so scary.
Gibt es ein Tutorial?
Die Antworten sind, nee, brauchst du auch gar nicht.
Vom Setup?
Ja, kann ich dir aber mal auch einfach jetzt zeigen. So, das ist und crazy, dann,
Alter. Ich werde das einrichten.
Warte, ich bin noch nicht fertig. Und dann, also dieses Edit-Mode ist krass, weil ich habe jetzt gestern muss ich auch selber noch drauf klarkommen. Gestern habe ich wieder mit Flutter angefangen. Und ich habe in einer Stunde Vibe-Coding, habe ich Flutter runtergeladen, installiert Xcode, die Packages installiert, die ganzen Sachen installiert, Permissions, Simulator aufgebaut und dann noch drei Screens bauen lassen in einer Stunde.
Von null?
Null.
Drei Screens, aber okay, was war auf den Screens drauf?
Ja, das war, und dann habe ich noch drei Bilder generieren lassen von ChatGPT, die dann in den Screens integriert waren. Und da war einfach nur so Klick, Klick und da war irgendwie, musst du was eingeben und dann wurde es verifiziert.
Inputfeld, bla bla bla.
Ja, genau. So. Also jetzt einmal Splash-Screen, genau, ja, aber nichts crazy. Nix, also
ich meine, mit Flutter bist du eh schon schnell.
Du bist schon, ja, aber
dann. Aber für so ein Authentifizierungsding bist du mindestens mal, also ich würde mindestens mal 2 Stunden brauchen.
Ja, locker. Minimum.
Ja.
Minimum. Das heißt, aber mit Setup, ne? Ich habe kein Flutter gehabt, ich habe keine Xcode mehr gehabt.
Nee, das habe ich noch nicht ausprobiert. Ich wollte gerade sagen, das klingt alles mega geil und wenn man das Glück hat, einen Kunden zu haben, der in deiner IDE Internetzugriff erlaubt, dann ist das was man total machen kann.
Also
das
unser, Glück also hab ich leider nicht. Mein Kunde aktuell, der fördert es, er sagt, ihr habt Git Copilot, nutzt es bitte.
Oh, das ist aber ein cooler Kunde.
Macht es bitte, seid schneller, seid besser. Ne? Also das.
Also ich habe eh Bock wieder selber zu coden. Ne? Zeit ist manchmal das Kritische, aber
ich bin ja erst bei Modus 2. Also wir hatten jetzt Ask-Mode. Ne? Bei Ask-Mode ist schon geiler versus ChatGPT, weil er hat Zugang auf deine Dateien direkt. Edit-Mode, er kann es direkt bearbeiten. Und jetzt hast du noch Agent-Mode. Und dann ist halt ein richtiger Agent. Das heißt,
Agent Mode heißt, du gehst in Urlaub und der macht deinen Job?
Mehr oder weniger kann man das schon so. Du sagst zum Beispiel, du kannst ihm sagen, es gibt auch, kannst ihm sagen, bitte führe das so lange aus, bis es funktioniert. Das heißt, er testet sich selber.
Junge, das ist Wahnsinn. Also
das habe ich noch nicht so ausprobiert und ich bin auch schon bei Edit Mode bisschen.
Wenn du nur oft genug ein zufälliges Programm schreibst, dann wird irgendwann das Richtige, was zur Anforderung passt, schon dabei sein.
Nee, aber du kannst ihn ja prompten, du kannst ihm ja sagen. Ja, klar. Weißt du, es gibt ja auch dieses ganze Prompt Engineering und dann denkt man sich, ja, was ist eigentlich? Kurz gemacht. So, und dann, du kannst ja auch die Prompts, die du benutzt, in deinem Projekt speichern, in GitHub reinschieben als README, damit jedes Team schon mal die ganzen
Prompts hat. Ja, das ist krass.
Damit du immer dieselbe Ausgangslage hast.
Weißt du, worauf du mich gerade bringst? Weil wir sind ja gerade in diesem Relaunch, ne? Und der Entwickler, der dann gerade dran arbeitet, der eine Freelancer, der Frontendler, hört auf.
Ja.
Und wir gucken, wir haben jetzt überlegt, sollen wir einen neuen Freelancer suchen und so, weil ich werde das nicht hinbekommen, selbst wieder das alles zu coden. Vor allen Dingen mit Vue. Und das letzte Mal, dass ich Vue gecodet habe, ist schon ein bisschen länger her.
Aber
das, was du jetzt sagst, bringt mich gerade auf die Idee, einfach das ganze Setup zu machen und das Ding dann damit wegzurotzen.
Ich kann es ja kontrollieren. Ja, genau. Genau, also. Und ich habe also auch noch, also noch ein bisschen Exkurs, also es sind einfach nur meine
Versteht er aber, wenn du ihm jetzt das ganze Projekt gibst, was besteht, versteht er die
Grundlage davon? Der versteht es.
Ja, ich kann es mir nicht vorstellen, weil das klingt für mich wie so ein Zaubertrick.
Ich zeig dir jetzt mal, was er beim Edit Mode gemacht hat, ja. Ich wollte beim Edit Mode, ich hatte einen Splash Screen und dann hatte ich irgendwie Eingabe von so einem License Key und dann der dritte Screen sollte halt der Homescreen sein. Mhm. Und diesen Homescreen gab es aber nicht, weil ich habe das initiale Setup mit ChatGPT gemacht, hat mir gesagt, bitte gib mir eine Download-File, ich habe es runtergeladen, und dann rein und dann habe ich mit Vibe Coding, mit Visual Code angefangen. Das heißt, dieser dritte Screen, den gab es nicht. Mhm. Und er wusste ganz genau, wo er den hinpackt, wie er den nennen soll, und hat ihn genau da reingepackt.
Eine Hierarchie, eine Projekthierarchie.
Ja. Das heißt, er versteht schon, wie das Projekt aufgebaut ist.
Eine Frage an euch beide. Habt ihr Angst davor? Vor der Zukunft?
Ja, also nee, also ich hatte vor einer Woche schon einen kleinen typischen Pavlos Paranoia Flash und ich so, fuck, Alter, jetzt geht hier gar nichts mehr und so, ich muss jetzt irgendwie Pizzabäcker werden oder sowas. Ja, ohne Spaß, weil da hatte ich so ein bisschen schon Angst gehabt, so ein bisschen, weil wenn es halt fast forward 5 Jahre oder so, dann keine Ahnung, was dann passiert so. Ja jetzt sind wir noch da und wir kontrollieren das so ein bisschen und ja, jetzt haben wir Vibe Coding und cool, jetzt haben wir ein bisschen Edit Mode und AJ Agent und so. Ja, okay, was ist denn dann eigentlich in...
Na, jetzt mal ganz ehrlich, wir sind doch alle nicht auf den Kopf gefallen. Wir sind
intelligente
Leute.
Nein,
ja. Und irgendwie kann es sein, dass wir in 5 Jahren alle Marketing machen müssen, aber also...
Ja.
Wir werden aber schon was Cooles finden.
Das, weil ich hatte auch diesen Moment.
Was ich ganz kurz...
Also, ich wollte noch ganz kurz dazwischen, weil es auch noch sozusagen noch einen... Also es gibt noch einen vierten Modus nach dem Agent-Mode. Habe ich dir auch geschickt die Tage, ne? Lovable.
Ja. Ja, habe ich
selber nicht ausprobiert, aber
habe ich schon ausprobiert.
Marc, mein Mitgründer und Kumpel, hat es gemacht. Und zwar, also Marc singt, der nimmt so Gesangsunterricht und singt viel so privat. Und der wollte eine App haben, wo er sozusagen einen Ton reinsingt und die App zeigt ihm an, welchen Ton er gerade singt. Ja? Also du singst gerade ein F, du singst gerade ein A, du singst ein 2 gestrichenes C. Pass auf, und der hat nicht eine Zeile Code geschrieben, der ist auf Lovable gegangen und hat diese Anforderung einfach runtergetippt, hat gesagt, ich will eine App, die hat einen Mikroeingang und dann singe ich da einen Ton rein und dann soll mir die App anzeigen, welchen Ton ich singe und noch irgendwie das Handzeichen dazu und bla und so. Und dann hat die AI gesagt, okay, mache ich, und hat ihm nicht nur Working Software ausgespuckt, die das gemacht hat, was er als Anforderung gestellt hat, sondern hat ihm auch noch den Code dazu gegeben. Hat gesagt, hier, wenn du es selber weiterentwickeln willst, nimm.
Hör auf.
Ja, das ist,
Lovable, check mal aus.
Ist krass. Und das ist aber, Lovable ist ein
Modus. Lovable ist ein AI-Tool.
Lovable ist die AI, der Service, wo du den, diese
aber
Anwendung
kann,
programmiert
aber hast. Aber das kannst du nicht integrieren in...
Nein, im bestimmten Code. Bei Lovable, ich hab's auch ausprobiert so ein bisschen und
es ist halt eine Web-App, ne? Wird da auch bei denen gehostet und so. Aber du kannst auch den Code runterholen.
Ja, aber das ist doch
ich crazy. Ich habe es auch mal ausprobiert, aber ich habe mir halt, deswegen kann ich das noch nicht so gut bewerten, Lovable. Ich habe mir halt den Code noch nicht angeschaut, den er da ausgespuckt hat. Ich habe nur das Produkt gesehen.
Lass doch ChatGPT den Code angucken.
Aber für so einfache Applikationen, das muss ja nicht mal kompliziert sein. Junge, überleg mal. Ja. Vor allen Dingen Webentwicklung.
Ja.
Webentwicklung ist tot. Also nicht Webentwicklung, sondern Website-Entwicklung.
Genau, jetzt, das ist mein letztes, dann höre ich auch auf mit den ganzen AI-Zelebrierungen hier. trotz Angst. Und zwar war ich bei meiner Swagger-Family, bei der Schwiegerfamilie und dann, ich habe es gerade nochmal ein bisschen übersetzt für die Leute, die kein Englisch können. Und auf jeden Fall hat mir dann der Peter gesagt, ey, ich glaube, ich muss auch eine Webseite machen und so. Er hat jetzt da so eine leitende Position und die haben gesagt, ja, ich soll ein bisschen Webseite machen, weil er hat ein bisschen IT-Kenntnisse.
Und der Peter hatte die spitze Klammer noch nicht wieder zu, da hattest du mit AI schon alles fertig.
Die spitze Klammer? Welche spitze Klammer?
Vom HTML-Tag.
Ach so. Nee, und dann haben wir einfach gesagt...
Siehst du, krass, du codest so viel mit AI, du weißt schon gar nicht mehr, was eine spitze
aber Klammer ist. Aber ich benutze voll...
Er ist halt ein ITler, deshalb. ITler denken sehr straightforward.
Aber ich benutze keine spitze Klammer, ich benutze geschweißte Klammer. Spitze Klammer benutzt man halt bei HTML.
Ja, ja,
klar. Ja, deswegen habe ich das nicht gedacht. Auf jeden Fall, anyway. Aber gesagt, ey, bitte, bei ChatGPT, nee, es gibt das neue Tool noch von Google, ist Stitch.
Stitch
ist neu, ist ja ganz neu jetzt gerade, seit 2 Wochen auch raus oder so. Bin ich einfach rein, hab gesagt, hey, wir brauchen eine Webseite für ein Verkehrs-Transportunternehmen, professionell, Kontaktformular, Maps, wie über uns, Geschichte, wir, Karriere, so diese ganz klassischen Dinger, so, gell? Bab.
Aber
alles gebaut.
Was mit dem Design?
So, der hat das Design ja gemacht.
Ja, aber sah es gut aus.
UI. Ja, ja, richtig nice.
Minimalistisch. Kannst du Referenzen geben?
Ja, du kannst mir, das weiß ich nicht. Ich habe nur gesagt, minimalistisch, clean, so und vor allem wichtig auch mobile first und so. Okay. Blöde ist, der macht nur die Bilder.
Ne? Wie? Der macht die nur
Bilder? Der macht nur die Bilder, der macht nur das Layout. Das sind alles Bilder.
Ach, der macht gar keinen.
Nee, jetzt habe ich gesagt, okay. Was machen wir jetzt? Okay, ich lade alle Bilder runter, habe ich gemacht. Und habe sie ChatGPT gegeben. Und habe gesagt, das ist jetzt, bitte bau mir eine Webseite auf Basis dieser Bilder.
Ach, das heißt sozusagen, dass du mit einem Tool praktisch die Mockups machen genau. lassen. Mit dem nächsten Tool hast du die Mockups. Das
heißt, du brauchst ja keinen Designer mehr und keinen Entwickler. Hat er es gemacht genauso?
Ja, jetzt kommt das Krasse. Hat er gemacht, auch mit Unterseiten. Weil ich habe mir ja gesagt, gib mir die Download-File, da habe ich gedownloadet.
Hast du dann einfach
executed? Einfach HTML, Index HTML, gell? Mobile hat funktioniert, Menü hat funktioniert, es gab Unterseiten, hat funktioniert. Dann habe ich gesagt, jetzt mach mal ein bisschen peppiger mit Animation, leichte Animation beim Scrollen und so. Hat er auch reingemacht. So dass die Elemente so.
Kannst du sagen, Parallax
so,
und sowas.
Ja, sowas. Ich habe jetzt nicht so Parallax gemacht, aber so ein bisschen so dieses
aber würde gehen,
Faden, so also ja. reinfaden oder so, ne? Okay, ja, hat er auch gemacht.
Peppig ist auch ein Wort.
Mach mal peppiger.
Was noch? Ja, ist ein bisschen.
Ist das doch crazy.
Oder? Warte mal, ich habe da noch irgendwas. Ja, genau. Und dann habe ich gesagt, da gab es halt Bugs. Bei dem Menü und so. Ja, das Menü ging nicht, konnte man nicht so ausklappen. Ich wollte so ein ausklappbares Menü bei einer Sektion haben. Hat er auch gefixt und so. Also das war alles,
ey,
das war
du krass. Hast du aber auch eine AI benutzt, um das Testing zu machen? Also hast du dann gesagt, nee, ChatGPT, jetzt teste mal deine eigene Anwendung oder hast du Testing
noch selber machen, gemacht? Hätte ich machen können wahrscheinlich, wenn ich jetzt einen Agent hätte. Aber ich habe keinen Agent gehabt.
Ich muss das gemacht. Unbedingt einrichten.
Achso, und jetzt letzte ganz frische News von ChatGPT. Du kannst, es gibt bei ChatGPT, wenn ihr jetzt euer ChatGPT refresht, gibt es oben links ein neues Item im Menü. Das heißt, glaube ich, Coda X oder sowas. Mhm. Wenn du da draufklickst, dann kannst du dein GitHub Repository mit ChatGPT verbinden. Der direkt Zugang zu deinem Repo. Und das heißt, er kann direkt da reinpushen.
Junge. Okay. Aber warte, aber.
Das sind alles Entwicklungen.
Der
kann auch direkt da rein.
Nee, aber pusht der dann direkt? Oder?
Ja, ich hab's noch nicht ausprobiert.
Weil das ist gefährlich.
Ich hab's noch nicht ausprobiert. Ja, ich würde es auch nicht machen, aber. Aber wann hatten wir unsere AI-Folge, Sebastian, aufgenommen? Vor 2 Wochen?
Ich glaube, ja, aber sie kommt erst in 2 Wochen raus, glaube ich. Kommt,
ja, ja. Aber
direkt schon wieder überholt, können wir eigentlich löschen.
Ja, aber überleg mal, das ist jetzt meine Kenntnisse von den letzten 2-3 Wochen, weil ich einfach mal ein bisschen mehr...
Achso, meinst du die erste oder die zweite AI-Folge?
Die zweite auch, oder auch die erste.
Weil ich glaube, die eine...
4 Wochen, 2 Wochen. Ich glaube,
wir sind gerade zwischen den beiden AI-Folgen. Ich habe auch
den Überblick verloren.
Aber erstens, danach muss ich mir alles aufschreiben.
Ja, ich zeig dir
weil
das.
Weil ich, weißt du, wofür ich... Ich versuche tatsächlich, aber es war eine bewusste Entscheidung, so wenig AI zu nutzen im Alltag, wenn es jetzt um Entwicklung oder sowas geht, wie möglich, damit ich es nicht verlerne, ja. Weil ich eh schon so wenig code aktuell, aber...
Das habe ich mir auch gedacht, aber jetzt das ist so mal, schnell...
Bleib mal ruhig, lass mal eins nach dem anderen machen. Wir machen jetzt erstmal Firmenkonto leer, dann kaufen wir Ticket auf die Bahamas und dann gucken wir uns an, wie das funktioniert, was unsere
Jobs... Können wir gerne machen, kein Problem. ich benutze die AI, also die ganzen Tools tatsächlich... Es klingt jetzt wahrscheinlich richtig absurd, weil du hast gerade so krasse Sachen umrissen und erklärt, die einfach Entwickler obsolet machen. Ich benutze es für Tabletop. Zum Spielen.
Ja, natürlich.
Wenn wir so Dungeon Dragons oder so spielen.
Neue Quests oder sowas
vielleicht. Wenn die Spieler auf etwas reagieren und ich habe das nicht vorbereitet, dann habe ich ja meinen Laptop nebenbei und mache so ta-ta-ta-ta-ta. Und dann sage ich, und dann kriegst du. Also es ist auch, ich habe auch dahingehend schon die Entwicklung gesehen, weil am Anfang war das immer so, du hast einen Textausschnitt bekommen mit ein paar Infos. Jetzt hast du komplette Quest rein mit Content, mit Karten, mit NPCs, die nur miteinander kommunizieren, mit Background-Stories. Okay. Also ich benutze es dafür aktuell. Ja, aber jetzt muss ich es dafür nutzen.
Valid, also.
Krass, also ich würde mir so ein cooles Setup
dann... Da gibt es auch so ein geiles Video im Internet oder so, da hat irgendwie ein Entrepreneur in den USA, hat seinen Anwalt, glaube ich, angerufen, hat ihn irgendeine Frage gestellt zu Business, Taxes oder sowas. Oder das war, glaube ich, entweder war das der Anwalt oder Steuerberater, ich will nicht lügen. Dann hat er ihm das halt beantwortet, ey, mach so, 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 okay. Und dann hat er dieselbe Frage ChatGPT gestellt. Und das war schon vor 3 Monaten oder so. Und ChatGPT hat genau dieselbe Antwort gegeben. Dann hat er wieder seinen Anwalt oder seinen Steuerberater angerufen und hat ihn gekündigt. Weil er sagt, ey, wozu brauchst du dich noch?
Das naja, um die Steuern zu machen.
Ja.
Also du musst ja in Deutschland...
Ja, ja, aber oder zwar vielleicht sein Anwalt oder als Berater. Naja. Also er hat ihn als Berater
aber sagen
in der beratenden auch. Funktion.
Anwälte sagen es ja auch mittlerweile. Die sagen, habe ich auch Berichte gelesen, dass sie sagen, du brauchst de facto eigentlich keinen Anwalt mehr, wenn es um Beratung geht, weil ChatGPT das macht. Wenn es aber um rechtliche Dinge geht, wie zum Beispiel Steuervoranmeldungen etc.
Umsatzsteuervoranmeldungen. Dieses Praktische.
Das, genau. Ja. Aber klar, ist so.
Ja. Um jetzt mal so ein bisschen den... nervigen Typen zu spielen, der jetzt vielleicht so ein bisschen nicht mit in den Hype einklingt. Nein, das ist auch zu viel gesagt. Ich wollte damit eigentlich nur sagen, also zwei Sachen, die vielleicht so ein bisschen kritisch sein könnten. Also einmal, ich glaube, also klar, wenn das ein verantwortungsvoller Entwickler macht, wie du, der checkt,
danke,
was macht ChatGPT da, was hole ich mir da gerade für einen Code in mein Repo
rein, genau.
Alles cool, ne? Aber ich glaube, es wäre super easy, wahrscheinlich das millionenfach auszunutzen, um halt Chartcode einfach in große Projekte einzuschleusen. Ja, weil wie viele Leute sind so faul, dass der einfach funktioniert? Cool, super. Direkt pushen ins Repo und ich habe mal bei einem Milliardenkonzern irgendwie Backdoors gerade.
Ich glaube, Sebastian, ich glaube, das wird passieren.
Wahrscheinlich ist es schon passiert.
Ja, ja. Ich glaube, das ist...
Zweiter Punkt, weil du sagst, mit deinem Git-Repo connecten, wie, das muss ja gar nicht mal im aktuellen Code-Stand sein, aber es bleibt ja alles in deiner Git-History. Du musst ja nur einmal vergessen haben, aus Versehen einen Secret aus deiner Config-Datei zu löschen. Hast die Datei gepusht, hast es vielleicht gemerkt und hast es reverted, aber in der History steht es noch drin. Jetzt vermindest du ChatGPT mit deinem Repo. So, und auf einmal ist das Secret in den Trainingsdaten der AI drin, weißt du so. Jemand anders kommt jetzt vielleicht und sagt, ey, gib mir mal einen kostenlosen Windows 11 Lizenzcode so und dann guckt er vielleicht in den Trainingsdaten, ah, guck mal, da konnte ich ja mal einen abgreifen irgendwie so.
Durchaus.
Also
ich glaube, ich
würde das Lustige ist
schon ein bisschen spooky auch so.
Es sei denn, du nimmst ChatGPT, um IT-Security zu machen.
Also ja, anderen Agenten. Aber das Krasse ist ja, sagt die Leute, also die Prognose sind ja, dass IT-Security hochgeht, wahrscheinlich auch wegen AI und so. Also das Thema wird immer wichtiger, IT-Security. Und wobei jetzt Programmieren und sowas abnehmen wird.
Aber um die Brücke auch zu dem Nerd-Thema zu schlagen, ja? Ich meine, wir sind hier umgeben von coolen Figuren, Zurück in die Zukunft, Indiana Jones und Transformers und sowas. Glaubt ihr, wirkt es für euch nicht so ein bisschen wie bei Blade Runner oder wie bei Minority Report und sowas, dass einfach so ein bisschen dystopisch, dass irgendwann Menschen kaum noch selbst was machen, sondern diese ganzen KI-Tools das machen werden und dann hast du vielleicht ein paar Operatoren, die das so ein bisschen kontrollieren, aber dann auch wieder... Also dass
aber du hast ja schon Operatoren. Nehmen wir ein ganz anderes Beispiel. Geh mal zu Rewe an die Kasse. Das ist ein Operator. Dieser Mensch kann dich nicht abkassieren, wenn seine Kasse nicht funktioniert.
Ja, aber
wir sind die
aber
ja
das,
schon.
Das ist ja ein rudimentär, also das, ja.
Auf, wir sind schon auf einfacher Ebene sind wir schon.
Auf einfacher Ebene, aber das würde ja dann Einzug gewinnen in jegliche Art von Berufung und Haushalt und was weiß ich was.
Lustig, dass du es gerade ansprichst, weil wir haben gerade vor 2 oder 4 Wochen eine Folge dazu online gestellt. ja, das wird kommen und sozusagen, ich hätte kein Problem damit, wir sprechen in der Folge ausführlich darüber, aber auf den Punkt gebracht, ich hätte kein Problem damit, wenn das sozusagen passieren würde, aber sozusagen nur die Nerv-Jobs dadurch.
Aber es wird ja nicht passieren. Es wird immer wirtschaftlich getrieben sein. Das heißt,
genau.
Natürlich. Aber das ist mir schon klar. Ne? Ich sage nur, in einer Welt, in der wir sozusagen, sage ich mal, alles, was keinen Spaß macht, kassieren, irgendwelche bei der Versicherung irgendwelche Schadensprotokolle bearbeiten, irgendwelche Bürojobs, die keiner machen will, irgendwelche doofen Excel-Listen von A nach B tragen. Wenn wir es schaffen würden, diese ganzen Jobs wegzuautomatisieren und dann als Menschheit uns auf das konzentrieren, was Spaß macht.
Oder was wichtig ist.
Kreative Jobs.
Soziale Sachen.
So, ne? Ja. Jeder das, worauf er Bock hat, natürlich.
Aber ja.
Klar. Ne? So, wenn wir das hinkriegen würden, dann fände ich es geil. Natürlich wird es nicht passieren. Ne? So sehe ich schon auch ein, aber.
Ich hab die Befürchtung, dass wir vom, also wirklich dann zum noch gläsernen Bürger werden, zum einen. Also, dass wir einfach noch durchsichtiger werden, noch kontrollierbarer, oder es wird einfacher, Leute zu kontrollieren. Und vor allen Dingen, glaube ich, diese Schere zwischen Arm und Reich wird einfach noch krasser, weil Leute, die reich sind, werden sich daran bereichern und Leute, die arm sind, werden einfach...
Definitiv.
Ja. Auch das Thema hatten wir in der Folge so. Natürlich, es gibt ja, also das ist ja einfach ein Produktivitätsgewinn, muss man so betrachten. Ne? Dieselbe Arbeit kann mit weniger Arbeitsstunden bewältigt werden. Wenn wir irgendwie als Gesellschaft vernünftig drauf wären, dann würden wir sagen, okay, cool, jetzt gucken wir uns an, wie viele Stunden spart AI uns ein, die werden gerecht auf alle Schultern verteilt und alle kriegen eine 30-Stunden-Woche statt einer 40-Stunden-Woche bei selbem Gehalt, weil die Arbeit wird ja noch gemacht, also mega geil, natürlich wird das nicht passieren, sondern irgendwelche Konzerne werden sich das Geld in die Tasche stecken, so, ne, aber so, ja, es ist halt immer die Frage, ist die Technologie schuld oder sind wir als Gesellschaft, als kapitalistische Gesellschaft schuld, wie wir mit dieser Technologie umgehen und wie wir den Wohlstand, der gewonnen wird, halt verteilen. Ne?
Habt ihr, also absolut bin ich ganz bei dir, aber das Thema ist dann auch sehr komplex, aber ich bin eher zweiterer Meinung. Aber habt ihr es mitbekommen, was Merz gesagt hat vor ein paar Tagen? So scheiß auf Work-Life-Balance.
Ich kann mir das alles nicht mehr
anhören. Er hat gesagt,
scheiß
auf Work-Life-Balance, die Leute sollen immer mehr arbeiten. Weil es sehr Beschwerden gibt wegen Rente, Rentenalter und... Wirtschaft, bla bla bla. Und dann sagt er, scheiß auf Work-Life-Balance.
Können wir nicht über Friedrich Merz reden? Ich habe heute schlechte Laune genug.
Warum hast du schlechte Laune?
Ach, hör doch auf. Es war ein richtiger Kacktag im Projekt heute.
Was ist passiert?
Ach, weiß ich auch nicht. Ich habe so einen Nervkollegen, der macht gerade ein bisschen Stress.
Ja, irgendwie hab ich auch vorhin schon gesagt, gefühlt ist überall der Wurm gerade drin.
Ja.
Also bei jedem Freiberufler oder selbst Freunde, die in der IT arbeiten, die bei Großkonzernen sind vor allen Dingen, haben alle irgendwie gerade das, irgendwie ist das, ich weiß nicht.
Also
ich bin sehr froh, dass wir hier sitzen und podcasten, weil ich komme gerade richtig runter, weil die Woche war echt zum Wegwerfen einfach.
Nee, also der Markt, also das besprechen wir glaube ich schon seit, wie lange jetzt, schon zwei, Stunde? Drei Monaten? Nee, aber ich meine, dass der Markt richtig runtergeht, das sagen wir glaube ich in fast jeder zweiten, dritten Folge mit Sebastian. Und auch genau wie bei dir, also egal mit wem ich rede, sei es auf der Seite der Recruiter, mit mehreren Recruitern, auf der Seite von Freelancern, die auch schon seit über 25 Jahren auf dem Markt sind, als Freelancer, auf der Seite der Kunden, auf der Seite der Festeingestellten, die dann in Unternehmen sind, die einfach sagen, unsere Stellenausschreibungen werden weniger.
Also, ich merke es auch daran, teilweise rufen mich Recruiter an und sagen, so, Herr Butterweg, wir haben Sie ja mal als Freelancer vermittelt, aber ich wollte mal fragen, haben Sie vielleicht auch ein Projekt für uns?
Haben Sie was? Ja, hast du was für mich?
Weil die haben alle nichts mehr, ne?
Ja, du bist wie tot. So ein Dealer.
Weißt du,
der Markt ist was? Tot.
Ich bin neulich ins Büro, wir sind ja hier im Coworking-Space, ne? Und habe einen Brief gefunden. Ich glaube, es war ein gelber Brief oder so.
Ja.
Und ich dachte so, fuck.
Ja,
mach auf.
Finanzamt direkt.
Ja, erstmal und mach's auf. Eine Agentur, mit der wir nicht Personal vermittelt, so eine Projektagentur, mit der wir zusammengearbeitet haben, ohne den Namen jetzt zu nennen, insolvent. Und wir haben dann hier, die haben jetzt dieses Insolvenzverfahren und wir können halt, falls wir irgendwelche offenen Rechnungen oder sowas haben, können wir die jetzt
stellen. Also,
und das ist krass. Also,
ich finde
zweite oder so,
von ich gehört genau,
mit der wir zusammengearbeitet haben.
Ja, und das ist halt leider Gottes, wird es wahrscheinlich jetzt eine krasse Welle auf uns zukommen.
Ich glaube, wir sind da schon mittendrin.
Aber aber genau.
Tatsächlich.
Wir surfen gerade drauf so. Und entweder bist du surfst du auf der Welle oder bist du dann erschlagen.
Das war mit ein Grund, warum ich mit Comedy angefangen habe, ne?
Ja, jetzt war einfach mal komplett was anderes aufzubauen.
Also wirtschaftliches zweites Standbein tatsächlich.
Ja, also etwas, was nichts zwingend mit Technologie zu tun hat, sondern mit einem Zweig, den eine, egal was, Technologie nicht ersetzen kann. Und das ist Unterhaltung, Humor, bla bla bla. Ne?
Ja. Das sagst oder du Zauberei jetzt
oder sowas. Ja, genau, aber dann hoffe ich, habe ich ein bisschen
In 10 Jahren Vorlauf. gehen wir in die Commerzbank Arena zum und hören uns den Witzebot 3000 an.
Klopf. aber das war so ein Grund, warum ich gesagt habe, also ich meine, ich war ja eh schon vorher als Zauberer, jetzt, das ist jetzt mein 11. Jahr unterwegs, immer so nebenbei, hat Spaß gemacht und so, aber
ich kann das so nicht ernst nehmen, das tut mir so leid, du kannst gar nichts dafür, aber immer wenn du Zauberer sagst, dann muss ich an so eine Szene aus der Harald Schmidt Show denken, wo Harald Schmidt erzählt, wie so eine schwedische Mutter, schwedisch sage ich mal, wie eine schwäbische Mutter so ein Sparbrötchen-Kostüm, Karnevalskostüm für ihre Kinder bastelt und so einen Regenanorak so auf links zieht und so bunte Pappsterne drauf klebt und ihren Kindern den Anorak anzieht und die Kinder gehen dann mit diesem Anorak in die Schule und werden gefragt, was das denn für Kostüm ist. Wer sie, und die Kinder sagen dann, wir sind Zauberer.
War das noch so ein Sketch?
Ja, sorry. Total off-topic.
Aber
ich muss immer
du bist aber schon ein guter Fan von der Show, ne? Du magst die Show schon sehr, weil immer wenn wir reden, kommen wir irgendwie drauf.
Ja,
des Öfteren schon mal. Ja. Guckst du es ab und zu noch?
So die alten Folgen, auf jeden Fall, ja.
Wo laufen die denn?
YouTube.
Ach, krass.
Ja. YouTube und archive.org ist relativ viel.
Ist das legal?
Weiß ich nicht, aber ich habe Harald Schmidt mal in einem Interview sagen hören, so nach dem Motto, ja, das ist eh da draußen, ich habe da kein Problem mit, macht, was ihr wollt.
Wenn du ihn persönlich kennst. Achso, genau, ja, und dann, aber einfach, um was zu haben, was heißt zu haben, es ist am Endeffekt irrelevant und auch schwachsinnig, weil, wie du es gesagt hast, wenn man nicht auf den Kopf gefallen ist, landet man immer auf den Füßen oder auf den Beinen. Aber auch da wieder, das kam dieselbe Angst wie als Student.
Ja,
damals,
ja.
Mit weshalb ich mit
Informatik
angefangen habe. Dieses Fuck. Und es kommt einfach aus der Kindheit, ne? Weil ich nicht. Also, wir sind Teil. Also, bis meine Eltern ja das Restaurant hatten, sind wir ärmlich aufgewachsen.
Ja.
Und ich will nicht dort wieder hin.
Ja.
Weißt du? Und das ist auch. Man therapiert es, man versucht da mit dieser Angst klarzukommen, aber das ist immer im Bauch.
Das ist so ein Urding.
Ja, du vergisst es nicht, weißt du, das ist irgendwie, das sitzt tief im Magen und dieses Gefühl und das ist dann einfach so, fuck, und das, ich merke es selbst auch.
Aber interessante Branche, die du dann gewählt hast, wenn das mit ein Beweggrund war, weil das ist ja schon jetzt eine Branche, wo es wahrscheinlich sehr wenige prozentual schaffen, da richtig gut Geld mitzuverdienen, oder?
Absolut, also es ist auch
sehr unangenehm. Hätte ich jetzt mal so als Außenstehender gesagt.
Absolut, aber ich denke da, ich sehe es so ein bisschen wie als Entwickler. Am Anfang habe ich angefangen ganz klar mit Vanilla.js, dann habe ich mir irgendwie das erste Framework angeguckt, also jQuery, dann habe ich angefangen mit React, dann habe ich angefangen mit Vue, dann habe ich mir ein bisschen Angular angeguckt, dann habe ich Flutter. Alles hat so ein bisschen mein Skill aufgebaut. Ich habe immer mehr gelernt, ne? Und so sehe ich es auch. Ich habe 10 Jahre jetzt gezaubert. Jetzt mache ich Comedy. Dann gucke ich, was danach kommt. Und das sind alles
Skills. Aber willst du nicht sagen, Programmieren kann man lernen und für Comedy brauchst du Talent?
Nee, ich glaube, das kannst du auch lernen. Ich glaube, es kommt darauf an, wie, und das klingt jetzt wieder hart, aber gesunder Menschenverstand gehört dazu. Ne? Weil da gibt es ja keine Hürde, keine Schwelle. Jeder kann auf die Bühne. Du kannst im Open Mic und einfach denken, du bist witzig. Aber gesunder Menschenverstand und ich finde auch Feedback, weil jeder kann lustig sein, aber zu checken, was ist dein Typ, weil jeder ist auf eine andere Art und Weise lustig. Weißt du hast eine andere Eigenheit wie Pavlos, ich habe eine andere Eigenheit. Und man muss so ein bisschen seinen Typ finden. Und wenn du da drinne bist und weißt so, okay, ich bin die Art von Person und die Art von Humor und du kannst es authentisch, weil das ist die Sache, du musst authentisch sein, rüberbringen und du bist nicht, hast halt gesunden Menschenverstand, muss man auch sagen.
Was ja auch, also
da brauchst du eine Menge Selbstreflektiertheit dann, glaube ich.
Ne? Oder Freunde, die sehr, sehr ehrlich sind.
Ja.
Die du auch respektierst, bei denen du das Feedback auch respektierst.
Ja.
Also da ist da einfach auch diese Analogie zu diesem Eisberg. Ne? Also du siehst halt diesen einen Comedian, der ist halt mega lustig, der füllt Stadien. Und das ist halt das, was du siehst.
Mhm.
Aber du siehst ja nicht, dass er irgendwie 5 Jahre lang oder 10 Jahre lang bei Open Mics war und immer gecrashed ist.
Genau.
Und so ist ja auch beim Coden oder so. Das wird bei allen Sachen, die auf Erfahrung berufen. Das heißt also, wenn du guter Coder werden kannst, dann kannst du bestimmt auch ein guter Coder werden.
Also ich bin davon überzeugt.
Ne? Also, ne, dass du das einfach das durch... Klar, es gibt bei Comedy gehört auch ein bisschen natürlich dieses Entertaining und so, dass man da einfach dieser Charakter ist oder dieser Typ. Vielleicht hast du das aber auch schon abgehakt für dich, weil du ja schon gezaubert hast
auf genau, Shows.
Genau. Wo du sagst, ey, Crowdwork kann ich vielleicht so ein bisschen und so, das funktioniert.
Also ich kann auf der Bühne stehen.
Ja, das war, genau.
Ja. Aber ich muss auch sagen, Sebastian, es gibt Leute, die sind absolut keine Bühnensau. Also es gibt zum Beispiel einen Comedian, ohne jetzt Namen zu nennen, der war jahrelang Writer für große Comedians, die du auch im Fernsehen siehst. Ne? Er ist jetzt selbst Comedian seit ein paar Jahren und der hat die Bühnenpräsenz einer Zimmerpflanze.
Okay.
Also die ist nicht existent, aber er spielt damit. Er ist einfach trocken, steht dort und erzählt.
Ich denke gerade auch an jemanden.
Und deshalb ist es einfach noch lustiger, weil er die Sachen, die er erzählt, natürlich zu seiner Person, und das ist, was ich meine. Weißt du, du musst nicht die krasseste Bühnensau sein
Und, du musst es nur zum Teil deiner Show machen, wenn du es nicht
bist. Genau, das ist, was ich meine mit gesunder Menschenverstand oder Selbstreflexion. Du musst wissen, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen.
Ja.
Und wenn du das so ein bisschen wie Schach, du nutzt das und du spielst ja auch mit Erwartungshaltung bei Comedy oder bei Kunst und was weiß ich. Und ich bin fest davon überzeugt, es gibt keinen Skill, den man nicht lernen kann. Es ist eine andere Sache, ob du talentiert bist. Aber ich finde, du kannst jeden Skill lernen.
Okay.
Findest du nicht?
Also müsste ich mir jetzt Gedanken drüber machen. Also ich glaube schon, bis eben war ich schon der Meinung, dass es Sachen gibt, die man entweder hat oder nicht hat. Aber ich würde mich vielleicht auch von dir überzeugen lassen, dass es nicht so ist, wenn ich mal länger drüber nachdenke. Keine Ahnung. Will ich jetzt keine definitive
Aussage zu treffen. Du kannst alles unterbrechen auf einfache Sachen. Und ich glaube, du würdest auf jeden Fall alles lernen können.
Ich?
Ja. Und bei Pavlos weiß ich nicht. Nee,
aber nee, da habe ich auch schon öfter auch so off-mic gesagt, dass ich da Respekt, dass du immer wieder, weiß nicht, ob du es jetzt blöd gesagt aber so neu erfindest. Oder so. Du sagst einfach, hey, ich habe jetzt einfach 10 Jahre mal das gemacht, ich will das was anderes machen.
Aber ich glaube, dass man alles lernen kann. Talent beschleunigt es einfach nur.
Okay.
Ja, hast du schon gesagt, ja.
Was könntet ihr euch vorstellen, außerhalb der IT zu machen?
Filme drehen.
Ja, okay, natürlich, selbstverständlich.
Ich wäre gerne so Set-Decorator, aber jetzt nichts irgendwie, also richtig praktisch, ne? So aus Holz und Materialien und hast du nicht gesehen, einfach so Kulissen bauen.
Ich glaube, das wird dir richtig gut
Das würde mir Spaß machen. Aber ich finde auch so dieses Rumhüpfen und Drehtag organisieren und so, das hat mir in dem Filmprojekt super Spaß gemacht.
Ich finde, du bist ein richtig guter
Producer oder wie man, keine Ahnung, wie man das
Producer, Regisseur, das hast du
top gemacht. Das würde mir auf jeden Fall Spaß machen.
Ja, also
wir haben ja bei uns im Projekt, ist ja auch ein, Grüße gehen raus an Michaela, ein professioneller Schauspieler dabei. Und der hat auch schon mal so angedeutet, so ja, wenn er mal irgendwo die Chance sieht, dann verschafft er mir vielleicht mal irgendwie einen Gig oder so. Und mal gucken,
krass, was
ich meine. Ist so, Firma ist ja eh da, so ne, ob ich freiberuflich das oder das mache.
Rechnung ist Rechnung.
Ja,
das ist egal.
Also von daher, warum nicht, wenn sich's mal anbietet? Ja, also ich hätte schon Bock drauf.
Ich habe auf jeden Fall vor in meinem Leben noch, entweder ein kurzes Buch oder irgendwie einen Roman oder so zu schreiben, weil ich habe eine eigene Kampagne geschrieben, eine Fantasy-Kampagne, auf Basis der Bücher, die ich liebe. Also ich liebe, kennst du Brandon Sanderson? Also das ist für mich mein absoluter Lieblingsautor, was so Fantasy angeht.
Ach, kann das ist ein Autor, ich dachte,
Brandon Sanderson. Sturmlichtarchive,
Mistborn,
Nebelgeborn.
Ja, das kann, Titel sagt mir was.
Kann ich sehr empfehlen. Ja. Selbst wenn du nicht so ein Fantasy bist, das ist so gut geschrieben und der Typ ist eine Maschine, der ist gerade 50 geworden, ist an der Uni in Amerika Professor für Literatur oder sowas, gibt Lectures, in den Lectures, die gibt er sogar live auf YouTube und gibt Tipps, wie man schreibt und dann bringt er 3-4 Bücher im Jahr raus, die alle Bestseller sind.
Ja.
Und die Geschichten sind so gut, ich konnte nicht mehr aufhören, weil ich habe die teilweise gelesen und weil ich dann aber weitermachen wollte, wenn ich unterwegs war oder so, habe ich mir die Hörbücher geholt.
Ah, okay.
Weil, glaub mir, das sind die besten Fantasy-Geschichten, die ich in meinem Leben je gelesen habe. Character Development und was weiß ich was.
Ja.
Und dann habe ich angefangen, eine Kampagne mal zu schreiben für Dungeons & Dragons. Habe ich ein Jahr oder so gemacht. Aber ich habe die halt so wie ein Wiki.
Mhm.
Und ich habe mir überlegt, das irgendwann mal zu verschriftlichen. Geil. Warum ich das sage, ist, wenn ich mal das runter.
Wenn du es fertig geschrieben hast, dann verfilmen wirst.
Genau, das wollte ich nämlich sagen. Dann machst du den Film.
Machen wir.
Und Pablo spielt die Hauptrolle.
Okay. Die Prinzessin.
Aber ey, kann ich echt empfehlen. Also ich weiß, es klingt immer erstmal so zu nerdy oder sowas, aber
puh. Das ist auch Respekt auch an Sebastian, also dass er dann, ne, du hast irgendwie so einen harten Arbeitstag und dann gehst du in den Keller und Ausgleich und Handwerks.
Das ist etwas.
Da 3D-Druck oder Spray.
Da
brauche
ich
keine oder,
Energie für, da baue ich wieder Energie auf.
Aber genau. Weißt du, körperliche Arbeit macht dir den Kopf frei.
Ja. Ich glaube, ich hab diesen Ausgleich so, also oder dieses, was ihr so habt, so habe ich gar nicht. ich gerade drüber nachgedacht. So.
Also, aber ich fühle es, ich mag es zum Beispiel auch, deshalb versuche ich mindestens einmal am Tag irgendwas Körperliches zu machen, also entweder Sport oder keine Ahnung, Laufen oder so,
ja.
Nach einem langen Arbeitstag, vor allen Dingen, wenn ich gestresst bin. Ja. Manchmal mache ich es auch mitten in der Mittagspause, einen Break.
Ja, ja, also, genau.
Und sage so, ey, ich muss jetzt eine Stunde irgendwas machen, weil ich sonst platze, Alter, mein Kopf.
Ja, gut, okay, ich glaube, bei diesen PM-Sachen und so, ich glaube, du brauchst das, weil sonst ist, glaube ich, echt durch, ey.
So ja, das Gefühl, ja. Ach, das ist...
Meinst du, das geht so Handwerkern genau umgekehrt, dass die so von der Baustelle kommen und abends so denken, boah, ich muss jetzt 3 Matheaufgaben lösen?
Oder ein Kasten
Bier. Jetzt bin ich unausgeglichen.
Um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, Alex, also was ich, wenn es jetzt echt nicht so um Geld geht oder sowas, machen noch will, wenn ich jetzt keine Idee machen würde, ich glaube, ich würde irgendwie sowas wie Lehrer... Also, aber auch wieder Informatik.
Ich glaube, du wärst ein guter Lehrer.
Informatik halt, weil ich habe es ja auch schon jahrelang gemacht, Leuten gecoacht und so. Und genau, war ja bei Ready School und sowas.
Stimmt,
genau.
Ja.
Und das würde ich, glaube ich, machen, ja. Und ich glaube, also ohne jetzt auch ganz zu klingen, ich glaube, ich würde das ganz gut machen, ja.
Ey, ich glaube, du wärst ein echt guter Lehrer. Ich glaube, du hättest auf jeden Fall den Respekt der Kinder. Die würden echt was bei dir lernen. Ja. Nur dein Problem wäre dann in der Geschichtsstunde, bei der 72-jährigen Frau Dr. Reuschel-Becker, die aus dem Ruhestand nochmal zurückgeholt wurde, weil Not am Mann war im Geschichtsfach, da würden die Kinder dich dann verpetzen und würden sagen, ja, aber beim Hengi Anarkis, da durften wir einen Film schauen. Und dann würdest du irgendwann wieder rausfliegen, weil du zu locker mit den Kindern bist.
Aber ich glaube, Pavlos, also wenn so wie ich ihn kennengelernt habe, auch damals bei uns, der ist schon sehr hinterher, dass du, also keine halben Sachen, weißt du? Also ich glaube ja, schon, dass er, aber... Ja. Aber ich glaube auf jeden
Deswegen sage ich auch, es wird was rüberkommen.
Aber ich bin jetzt viel gechillter geworden, ey. Das Krasse ist einfach, der Kleine hat mich so gegroundet.
Nee, du warst ja damals nicht ungechillt.
Ja. Aber
zum Beispiel Coding Night.
Ja, das so, stimmt.
Das war mit Spaß. Und du hast es praktisch vorgemacht. Das ist mal ganz wichtig, finde ich. Ja. Dass mir das jemand, also nicht nur Wasser predigt und Wein trinkt, sondern auch das tut, was er sagt.
Aber das finde ich einen angenehmen Charakterzug an Leuten. Und das hast du auch. Das ist so... dieses, weißt du, Wissen, in welchen Momenten man Ernst? Locker sein kann und die Zügel schleifen lassen kann und Wissen, in welchen Momenten es zählt und man einfach Gas geben muss. Und es gibt ja so Leute, die können dann nur das eine oder nur das andere oder wissen dann nicht im richtigen Moment umzuschalten und so. Und das finde ich ist auch so, also das...
Ja, das, und... Ja. Und absolut. Also
das habe ich auch lieb.
Und ich finde, was bei dir auch richtig cool ist, weil... Das habe ich damals gemerkt, du kommunizierst auf Augenhöhe. Das finde ich wichtig.
Ja.
Weißt du?
Das ist schon...
Das ist nicht so dieses von oben herab, sondern wir sind immer Freunde, wir sind immer Homies.
Ja.
Und ich bringe dir das als Freund bei.
Das ist.
Lernen mit Fun!
Ja, ja und das würde ich, glaube ich, machen, so ein bisschen so irgendwie Teaching oder sowas halt.
Kannst du ja nochmal machen als Quereinsteiger.
Kann man immer natürlich machen, also ich... Keine Ahnung.
Mach das in der Online-Academy auf.
Also ich habe ja auch...
Du bist das neue Udemy.
Ich habe ja auch jahrelang benachteiligte Menschen und Minderheiten...
Jetzt nennt er mich benachteiligt.
Unterrepräsentierte Menschen, also...
Ich bin nicht unterrepräsentiert.
Das war habe ich gar nicht gemeint. Du machst mein soziales Projekt Deluxe. Nee, Spaß.
Wie war das letzte Mal? Du bist halt ein bisschen beschränkt. Nee,
ja, genau. Caretaker, der Caretaker.
Ja. Wir reden in jeder zweiten Folge reden wir vom Caretaker.
Ja.
Das heißt aber eigentlich so.
Ich weiß, aber bei Caretaker muss ich an Undertaker denken. Aber okay, ja.
Jedes Mal, wenn der Pablo sagen will, du hast mich gecarried, dann sagt er, du bist mein Caretaker.
Und vielleicht kann man da irgendwie so eine Schule aufmachen oder irgendwie sowas, keine Ahnung.
Glaubst du? Warum nicht? Wer weiß, was die Zukunft bringt.
Who knows, ja.
Mach doch dein eigenes Zertifikat.
Ja, Pavlos. Certified by Giannakis.
G.
G.
Like Giannakis.
Geil.
Das ist ein G-Dev.
G-Dev.
Kann ich euch mal was fragen, was jetzt absolut nichts mit der IT-Thematik zu tun hat?
Das geht leider nicht.
Ich hab Angst ein bisschen.
Freut ihr euch auf die neue Phase vom Marvel-Film?
Es geht eine neue Phase los schon.
Ja, wieder. Also jetzt Fantastic Four und dann beginnt
Aber das, was wir doch gesehen haben, das der letzte Film jetzt.
Thunderbolts.
Das leitet doch die neue Phase ein, ne?
Genau, also, am Ende.
Wir sagen ja auch The New Avengers.
Also ich sag euch ganz ehrlich eins, ne? Ich bin so verwirrt, ich bin komplett raus. Also ich fand so diese ganze Thanos-Nummer, ne? Die war so gut aufgebaut, die war so subtil hergeleitet. Das fing ja an. mit so ganz kleinen Post-Credit-Scenes, wo du ihn nicht mal richtig erkannt hast, wo du nur irgendwie einen Schatten von ihm gesehen hast oder ihn von hinten oder so, wo und das, da war so ein langfristiger Plan dahinter und sie haben sich so Zeit gelassen, eine epische Geschichte zu erzählen und ihn glaubwürdig als den krassesten Bösewicht aller Zeiten einzuführen.
Der noch nachvollziehbar war irgendwo, also der nicht einfach so stupide dumm war, blöd war, böse war.
Ja, gut, ja, aber das steht vielleicht nochmal auf einem anderen Blatt, mag sein, aber mein Punkt ist so, der, also wir haben jetzt irgendwie dieses, hilf mir schnell, wie heißt der Time-Typ?
Kang
the Conqueror. Ich meine, er ist aus nachvollziehbaren Gründen entlassen worden und sie haben es aus nachvollziehbaren Gründen gecancelt, aber ich finde, es hängt alles in der Luft. So, jetzt, ich weiß gar nicht, wo wir gerade sind. Kommt jetzt irgendwie, ist jetzt Dr. Doom statt ihm oder betten sie es in die Geschichte
ein? Hast du Secret Wars gelesen?
Nee. Okay. Oder verläuft Kang jetzt einfach im Nichts? Ich fühle mich so richtig in der Luft hängen.
Aber ich glaube, das werden die jetzt, genau deshalb machen die das auch, weil.
Und wenn ich da in der entscheidenden Position wäre, ich hätte halt jemanden gecastet, Jonathan Waters heißt er, ne? Oder?
Ja, ich glaube schon.
Der ihm ein bisschen ähnlich sieht. Und hätte halt gesagt, okay, Recast, aber wir machen unseren Plan weiter. Weil ich meine, da waren echt, also klar, die Phase hat echt schwach angefangen, aber zum Beispiel die Loki-Serie fand ich großartig.
Ja, ja.
Ich fand seinen Auftritt ich fand Ant-Man 3 großartig. Ja. Der hat ja viel Kritik abbekommen, aber A, fand ich es einen guten Film und ich fand aber auch ihn als Bösewicht gut angeteasert in dem Film. Und ich hätte so gerne gesehen, dass sie das jetzt einfach durchziehen. Und dass sie diese Storyline zu einem Abschluss bringen. Ich habe gerade gar keine Ahnung, wo diese ganze Dr. Doom-Nummer auf einmal herkommt, was das soll. Weil, gut, ich bin auch kein Marvel-Fan. Vielleicht habe ich einfach nicht genug Comic-Background. Vielleicht fügt
aber
sich noch alles
zu einem Gesamtbild. Aber sein müssen.
Ja, aber ich bin gerade mega verwirrt und ich habe gerade gar keine Ahnung, was abgeht. Und ich fühle mich lost gerade.
Also, ich glaube, das ist auch, also, meine Theorie, warum die mit Jonathan Majors oder wie der heißt, oder
Waters? Majors, nicht Waters,
ja. Oder weiß ich auch nicht. Majors, nicht weitergemacht haben, ist, weil die Filme in der Phase einfach so schwach waren und die diesen, also der Gegner nach Thanos einfach nicht mehr so zu greifen war, weißt du? Beziehungsweise ist meine Theorie, deshalb haben die wahrscheinlich gesagt, okay, jetzt haben wir einen Moment, wo wir irgendwie eine Lösung brauchen, dann machen wir einen Cut. Und Secret Wars ist eigentlich perfekt dafür, weil was in den Comics passiert, ist, dass es gibt, das haben die ja jetzt auch gemacht, es gibt doch ganz viele Marvel, es gibt ja das X-Men-Universum,
ja, genau.
Es gibt doch, es sieht man auch mit Deadpool, dann gibt es ja hier das Avengers-Universum, dann gibt es ja die Serien-Universen, die alle einzelne sind, ne? Und bei Secret Wars gibt es eine Battle World, weil alle Universen gegeneinander kämpfen,
das habe ich schon mal überlebt.
Und am Ende gibt es nur noch ein Universum und ich glaube,
das wird von Dr. Doom dominiert.
Dr. Doom ist aus einer Welt, ist derjenige, der quasi diese Battleworld erschafft, weil es geht darum, dass die Welten kollidieren und bevor die kollidieren und alle sterben.
Okay, aber dann bin ich noch verwirrter, weil diese ganze Multiversumsnummer, die hat ja auch Kang als Bösewicht erst hervorgebracht.
Genau, und ich glaube, das
aber wo ist er denn jetzt, wenn es jetzt sogar weitergeht, wenn die ganze Multiverse-Story in Dr. Doom und der Battleworld mündet, was passiert denn mit Kang jetzt? Wo geht der denn hin?
Der ist weg.
Ja, aber wie? Warum? Wer hat ihn umgebracht?
Theorie ist, entweder die werden es gar nicht thematisieren.
Nee, das können sie nicht machen.
Oder die werden das irgendwie so nebenbei kurz thematisieren.
Da bin ich raus.
Weil die jetzt einfach in dieses Ding rein wollen, dass diese ganzen Welten aufeinander prallen und Dr. Doom kommt. Im Comics ist es anders, weil da gibt es noch eine Entität und bla bla bla. Aber Dr. Doom erschafft dann mit einer Kraft diese Battleworld, indem er sagt, aus jeder Welt kommt dann der Captain America aus der einen Welt, den Spider-Man, den wir kennen aus der anderen und so. Und die kämpfen und am Ende gibt es dann halt eine Finale. So.
Aber mein innerer Monk ist wirklich
keine Ahnung,
unzufrieden, wenn nicht irgendeine Erklärung dafür kommt, was mit Kang passiert ist.
Ich finde aber auch, dass diese ganzen Avenger, also die ersten 10 Jahre, wann ist das jetzt was, hatten auf jeden Fall so einen roten Faden.
Mhm.
Ja.
So, du wusstest einfach jetzt, was so dich auf dich zukommt. Jetzt waren wir doch letztens auch in diesem Film mit dem roten Hulk und so, und dann wusstest du auch gar nicht, dann haben die haben zurück an Bruce Banner
Film. Der war komplett nutzlos, der Film.
Dieser Film war so nutzlos, und dann haben die halt so Dinger gebracht, wo ich denke, okay, was habe ich jetzt hier, also warum habe ich das jetzt geguckt?
Mhm.
Also inwiefern hat dieser Film jetzt die Storyline so weiter?
Macht er nicht,
Und hat Thunderbolts auch nicht zugegeben, aber der war wenigstens gut
gemacht. Aber am Ende war halt dieses, okay, we are the new Avengers. Da war so ein bisschen klar, okay, die wollen jetzt diese
Anti-Heroes. Ja, ja. Und wegen dem Konflikt. Weil New Avengers, Dann hast du die Avengers von Sam Wilson. Von
Old Avengers,
genau. Ja. Und dann hast du die Fantastic Four, die du auch, Ding.
Die jetzt kommen.
Und dann hast du...
Aber ich bin da auch jetzt schon bei Fantastic Four, soll ich unterbreche.
X-Men kommt auch dazu.
Aber der Film spielt auch in den 60ern.
Anderes Universum. Und deshalb so. Battleworld. Fantastic Four aus der einen Welt, Spider-Man aus der anderen Welt.
Die kamen ja X-Men auch in den Post-Credit-Szenen aus diesem Dimensionsriss da in der, mit der Rakete.
So, und dann hast du X-Men aus dem anderen Universum, dann hast du die Avengers aus dem anderen Universum und vielleicht sogar die Avengers aus dem anderen Universum und die kämpfen alle gegeneinander. Und am Ende hast du nur noch ein Avengers-Team, ein Spider-Man und das ist dann die neue Welt quasi. Okay. Und das ist so ein bisschen, also da, so sind die Comics, ich weiß nicht, ob die das,
das
so...
Das sind dann die New Avengers.
Und an dem Punkt ist das Multiverse dann auch wieder aufgelöst.
Genau. Und ich glaube, also in Comics, in den Comics und in der Theorie funktionieren so Geschichten mit einem Multiverse-Saga und sowas, aber in mir war schon klar, als ich gesagt habe, die verfilmen das, das wird nie im Leben gut funktionieren.
Ja, okay.
Das wird nicht funktionieren.
Okay.
Also es ist einfach viel zu komplex und alleine Civil War war schon geil, aber das war im Vergleich zu den Comics... Ich kann dir den gerne mal mitbringen.
Das kannst du nicht in 2 Stunden erzählen.
Dieser Comic ist crazy, Alter. Da ist der Punisher, der dann Amok läuft und andere Leute erschießt und so. Also, das ist so krass. Und dann haben die das wirklich so krass runtergebrochen. Guter Film, aber es ist ein Zehntel des Comics. Ein Fünfzehntel vielleicht. Also es ist nicht vergleichbar. Und deshalb, aber mal gucken, was die jetzt damit machen. Ich sag noch immer, Storyline-technisch macht DC die besseren Filme. Also von der Storyline, so wenn du dir Dark Knight und sowas anguckst, wie die geschrieben, also, also weil es geerdeter ist in der Realität, aber in der Umsetzung sind die halt absolut katastrophal.
Ja. Ich habe letztens, wir waren im Kino, da war irgend so ein DC-Trailer.
Von Superman.
Ja, und ich sag so, aber bei DC sind die Trailer immer besser als die Filme.
Leider
Gottes. Weil ein geiler Trailer von Superman. Du hast richtig Bock auf diesen Film. Und das
ist der James Gunn, der Guardians of the Galaxy bei Marvel gemacht hat, der ist zu DC gewechselt.
Okay.
Und der macht jetzt die Superman-Reihe dort.
Geiler Film, also geiler Trailer, du hast richtig Bock. Das
ey, lass uns mal rein.
Mal schauen, ja, gerne, sehr gerne. Aber mal schauen, er ist.
Ja, keine Ahnung. Also ich bin einfach. Aber ich bin da auch raus.
Und das ist ich habe da auch keine Aktien drin. Ich bin ein absoluter Marvel-Casual. Ich gucke zwar alle Filme, die kommen im Kino, aber.
Ich fand Loki auch mega
geil. Ich einen Comic gelesen oder aber keine Ahnung. Aber ich bin, also gerade als Casual ist man sowas von rausgeraten.
Ja, genau. Und das ist da, wo die den Fehler machen. Weil Leute, die jetzt die Comics gelesen haben oder lesen, die checken das einigermaßen und ich kann mir das herleiten.
Ja.
Aber selbst ich muss dann nochmal dreimal gucken.
Ja.
Und jemand, der absolut Casual da dabei ist, das ist
und es ist ein bisschen eine Disney-Krankheit, ne? Weil Star Wars machen sie ja teilweise den gleichen Fehler. Weil ich kriege das ja gar nicht
mit. Ich bin kein Fan von Disney.
Weil ich da wiederum so tief drin bin. Aber weißt du, dann sagen Leute... Ja, okay, ich gucke halt irgendwie, also erstmal zu raffen, dass man nach Mando Staffel 2 erstmal die Boba Fett-Serie gucken muss, damit man, bevor man Mando Staffel 3 guckt, das überhaupt erstmal zu verstehen, das zu tun. Und dann guckst du die Boba Fett-Serie und der Hauptbösewicht, Cad Bane, wird in den letzten 2 Minuten der vorletzten Folge eingeführt.
So. Stimmt, ja.
Und du denkst so, what the fuck, und jeder Casual-Fan weiß überhaupt nicht, mit dem Typen irgendwas anzufangen. Und der wird gar nicht aufgebaut. Aber jeder Hardcore-Fan hat natürlich Clone Wars gesehen und freut sich und flippt total aus. Wow, Cad Bane, krass. Aber sie denken halt echt wirklich, also sie machen halt wirklich teilweise Kino und gerade ganz besonders die Serien wirklich, wirklich mehr für die Hardcore-Fans, was mich dann bei Star Wars wieder freut. Aber es ist
natürlich nichts für das
breite Publikum.
Disney geht meines Erachtens geht einfach zu sehr auf Geld verdienen, habe ich das Gefühl. Und nicht
aber das ist ja gerade das Gegenteil von Geld verdienen, wenn du sozusagen dich nur an die Hardcore-Fans und nicht an die Casuals richtest.
Ja, aber deshalb kacken ja die ganzen Serien ab.
Genau, die haben aber auch jetzt gesagt, die machen nicht mehr so krasse Serien.
Genau, weil, und jetzt deshalb ist auch
zum Beispiel, zu viel Geld kostet.
Genau, und auch dies mit Secret Wars und sowas ist entstanden, weil Kevin Feige jetzt wieder der Lead ist bei Marvel und jetzt wieder involviert ist, weil das war er hat ja
war zwischendrin weg oder was?
Ja, ja, das war deshalb.
Okay, das hast du wahrscheinlich jetzt gemerkt, weil das jetzt so verwirrend ist.
Genau, also ich habe ein Interview gesehen und jetzt sind ja auch die Russo-Brüder wieder da als Regisseur.
Ja, das habe ich gelesen.
Genau, weil Kevin Feige und die Russo-Brüder haben ja das mit Thanos von Anfang an bis Ende geplant und durchgesetzt. Dann kam Disney und Disney hat das halt so aufgefächert und er war nicht mehr involviert in allen Projekten, deshalb gab es keinen roten Faden.
Ja,
jetzt ist er wieder drin, weil die gemerkt haben, fuck, wir haben viel Geld verloren. Ja, und jetzt ist er wieder...
Alter, guck dir mal den Ausschlag an.
Aber hast du... Oh, wie heißt diese Star Wars-Serie? Die letzte, die rausgekommen ist?
Endor.
Nein. Die mit...
Endor ist die letzte.
Acolyte.
Ja.
Acolyte.
Oder Acolyte, hast du es gesehen?
Griechisches Wort.
War es gut? Schüler... Nee, was ist Schüler?
Acolyte.
Ja, ich fand's...
Der folgt.
Ich fand's... mehr schlecht als gut.
Ich habe die ersten 1-2 Folgen gesehen und habe dann aufgehört.
Also was ich nicht mehr sehen kann, sind Jedi in jeglicher Form. Und vor allem diese High Republic Jedi, die dann wie katholische Priester in ihren schneeweiß-goldenen Roben ankommen und sich irgendwie wie die Mischung aus katholischer Kirche und CIA aufführen. Ich kann es nicht mehr sehen, wirklich. Ich will wirklich... Also das Star Wars, was ich cool finde, das sind, weißt du, so die Schmuggler, die Kopfgeldjäger, das, wenn es so in irgendwelchen dreckigen Kantinas spielt und so. Und dieses Hochglanz, hochmoralische Ehrenkodex Jedi, ich kann es einfach nicht mehr sehen. Das ist mein erster Kritikpunkt an Acolyte. Mein zweiter Kritikpunkt ist, zwar, ich fand langweiliges Storytelling, weil die haben es ja so ein bisschen Crime, Murder, Mystery-mäßig aufgebaut, aber ich habe halt an keinem Punkt in der Serie so richtig Spannung gespürt. Mhm. Weißt du, wenn du nur einen Tatort guckst, dann hast du ja irgendwo einen Punkt, wo du sagst so, oh, ich will jetzt wissen, wer es war. Und das Gefühl haben die in mir zu keinem Zeitpunkt geweckt, dass ich irgendwie wissen wollte, wie geht's weiter und die nächste Folge unbedingt sehen wollte. Und das ist natürlich immer ein schlechtes Zeichen. Nur, was ich sehr, sehr cool fand, ist halt Live-Action-Debüt von Darth Plagueis, der ja sogar theoretisch, also der ist zwar noch Canon, weil in Episode 3 wird er ja namentlich erwähnt, in dieser Opa-Szene, wo Sidious zu Anakin spricht über ihn. Aber dadurch, dass es gibt einen Darth Plagueis-Roman und das ist das letzte Buch, was vor dem Verkauf an Disney gepublished wurde. Mhm. Und dadurch ist es halt nicht mehr Canon, sondern nur noch Legends. Es zählt nicht mehr sozusagen in die offizielle. Ne? Und sozusagen das nächste Buch vom selben Autor wurde dann schon unter Disney-Herrschaft geschrieben und das ist dann wieder Canon, so völlig absurd. Mhm. Und ja, so, aber das ist ein bisschen schade, weil sozusagen halt ganz viel von seiner Backstory offiziell eigentlich ausradiert ist. Deswegen habe ich mich so krass gefreut, dass man ihn sogar einfach gesehen hat. So, das, also ich finde, Darth Plagueis ist so eine der spannendsten Figuren im ganzen Star-Wars-Universum.
Aber hat nicht Palpatine ihn getötet?
Ja, genau. Ja, okay. Aber Acolyte spielt ja 100 Jahre vor Episode
1. Ja, genau.
Und also nur allein wegen Darth Plagueis hätte ich gerne eine zweite Staffel gehabt, weil es wirklich einer meiner absoluten Favorite-Charaktere ist. Und ich habe mir auch ein Kostüm von ihm gebastelt und so. Und so, Darth Plagueis finde ich großartig.
Aber weißt du,
ich bin immer ein bisschen geneigt, mich halt einfach aus Solidarität eher pro Acolyte als contra Acolyte auszusprechen, weil ich mich halt nicht auf die Seite von diesen ganzen rechten Idioten stellen will, die Serie deswegen scheiße finden, weil die Hauptdarstellerinnen schwarz sind oder keine Ahnung, weißt du, so das Ganze. Also ich denke dann so, keine Ahnung, dann verteidige ich lieber eine Serie, die ich eigentlich schlecht gemacht finde, bevor ich mich in eine Reihe mit diesen Hatern stelle, weißt du.
Aber findest du nicht grundsätzlich, oder ihr findet ihr das nicht immer schwierig, wenn ihr so mysteriöse Charaktere habt wie Darth Plagueis, der ja eigentlich schon so ein bisschen im Mysterium gehüllt ist, und dann verfilmen die das und dann ist der vielleicht nicht mehr so cool, wie man sich den vorgestellt hat, weil man viel zwischen den Zeilen einfach interpretiert?
Naja gut, aber du hast ihn 2 Sekunden gesehen und er hat mal einmal seinen Kopf aus einer Höhle gestreckt. Er hat ja nicht mal Dialog gehabt. Nee, das Mysterium ist ja nicht in der Form nicht gelüftet worden.
Aber grundsätzlich meine ich.
Kommt drauf an, wie es gemacht ist. Also, nicht immer. Also, ich verstehe deinen Kritikpunkt. Viele haben ja gesagt, Darth Vader wurde verleidet durch den jungen Anakin. Oder Boba Fett war viel weniger cool, nachdem die Boba Fett-Serie rausgekommen ist, weil er vorher viel geheimnisvoller und mysteriöser war. Ja. Weiß ich nicht. Kommt immer drauf an, wie es gemacht ist. Wenn es cool gemacht ist und wenn es zur Backstory irgendwie passt und die organisch erweitert, dann finde ich eigentlich nicht, dass es zwingend so das Mysterium kaputt machen muss. Aber ja, das ist natürlich recht klar. Boba Fett ist natürlich deswegen cool, weil wir irgendwie 35, 40 Jahre lang nur diese 2 Zeilen von ihm kannten und nicht genau wussten, wer steckt da unter dem Helm. Ja. Wer weiß, ob er ohne das die Legende wäre. Keine Ahnung.
Ich fand die Serie gut.
Ja, ich fand die auch mega.
Aber auch nur, weil ich mich nicht auf die Seite von Rechten stellen will.
Ja, Boba Fett kriegt ja auch Hate, aber eher so ein bisschen wegen dieser Cyborg und diesen bunten Vespa-Verschnitten.
Ach so.
Ja, das Krasse ist, glaube ich, bei diesen Star Wars-Lagern einfach, du hast halt immer Hater einfach.
Aber ich glaube, bei allen Fans, oder?
Ja, bei diesen Hardcore-Fans. Ich bin jetzt so ein, ich sag mal so, ich bin so Casual-Fan. So jetzt. Ich finde halt irgendwie alles irgendwie gut oder so. Also verstehst du, also ich sehe diese Detailtiefe, die habe ich halt einfach nicht. Und wenn es, solange es entertaining ist, dann ist es okay.
Ja. Ja, am Ende des Tages geht es ja
auch. Ob der jetzt einen roten Umhang anhat oder einen schwarzen oder einen lila, ist mir ja egal. Ich bin halt ein Casual da in dem Sinne.
Read the comics, you fucking casual. Ja.
Habt ihr The Last of Us schon gesehen?
Nee, ich habe es halt gespielt. Nee, ich habe das erste Spiel gespielt. Das hat mich einfach komplett weggeschickt.
Das ist, die Serie ist...
Ja, und ich habe eine halbe Folge von der ersten, von der Serie
geguckt.
Und
direkt da wieder.
Dachte ich, oh krass. Ist ja genau wie das Videospiel.
Ja, 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 ja.
Und das würde ich mir schon gerne angucken.
Das ist super. Ich fand die Serie sehr gut. Ich habe aber auch nur die erste gesehen. Die zweite Staffel steht noch offen.
Ja.
Zweite habe ich auch noch nicht gesehen. Ich habe nur überall die Ich-bin-schwanger-Memes gesehen und weiß gar nicht, worum es geht.
Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen.
Okay. Ich kann
auch Spoiler Alert.
Ja, ich habe keine Ahnung. Ich sehe auch nur die Memes überall im Netz und denke so, worum geht es? Verdammt, ich muss die zweite Staffel gucken.
Ja, bin ich mal gespannt.
Wie lange nehmen wir eigentlich auf? Wollen wir die Folge...
Ne, 107 Minuten. Also fast.
Ja, ja, bevor wir zum Ende dieser wunderschönen Folge kommen, hast du noch eine kleine Aufgabe, Alex.
Okay.
Aufgabe?
Achso. Ja, und zwar, es ging ja heute wieder zum dritten Achso. Mal um AI, beziehungsweise für die Hörer zum zweiten Mal, weil die dritte Folge kommt, glaube ich, noch zu dem Thema. Aber wir haben seit unserer ersten Folge zum Thema AI haben wir angefangen, unser Outro zu ersetzen durch einen Song, den wir uns von der AI Suno.com machen lassen.
Mhm.
Und der Song geht thematisch immer über den Podcast, über die zwei kleinen Nerds. Aber der Gast darf die Stilrichtung bestimmen. Also du darfst jetzt entweder einen Künstler sagen oder eine Band oder einfach nur ein Genre, eine Musikrichtung.
Mhm.
Und wir machen dann den Outro-Song basierend auf dem, was du uns jetzt sagst.
Okay, das ist eine sehr, sehr coole Idee.
Also lassen Sie machen von der AI.
Also Musikrichtung, gerne Jazz.
Okay. So 30er Jahre Swing.
Genau, oder? Also, ja, also eher älteres
so
Zeug,
richtig jetzt Big nicht Band.
So Neo. Ja, Big Band klingt gut. Lass uns das machen.
Okay.
Orientierung, ja, sagen wir mal so 30er bis 50er Jahre. Mit Trompete.
Mhm.
Und Gesang.
Mhm.
Und soll ich auch noch sagen, was er sagt? Thematisch sagt ihr das, ne? Also auf Basis,
also
Inhalt.
Also die Lyrics kommen immer von ChatGPT.
Okay, perfekt. Also auf Basis der Folge einfach.
Ja, auch generell auf Basis des Podcasts. Also gar nicht mal so folgenspezifisch, sondern eher so generell über den Podcast.
Okay, und soll ich noch irgendwie Percussion? Percussion soll noch implementiert
werden. Cool. Okay. Das ist schon 1000% spezifischer, als das jeder andere vor dir gemacht hat. Also perfekt.
Nice, nice. Jetzt, wo du auch.
Du bist schon ein richtiger Prompt-Engineer.
Ich habe einen Kurs gemacht. Wo du gesagt hast, Jazz und davor hast du ja Zombie gesagt, also mit Last of Us. Wollte ich gerade nochmal fragen, habe ich gar nicht mal gefragt, ob du den Film, wie hieß das, Sinners gesehen hast?
Oh ja, ja.
Hast du gesehen?
Ja.
Ich habe ihn auch zweimal gesehen.
Geil.
Einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch.
Der Soundtrack ist, ich habe den tot gehört.
Schon hart. Ja.
Hast du noch gesehen?
Cool. Ja, wir haben ihn zusammen gesehen.
Ich habe ihm gesagt, komm, lass dich überraschen. Und der war, Sebastian ist ein bisschen, ich sehe ihn da als Filmexperten oder cineastischen, kritischen Kritiker so und er fand es auch gut.
Ein Kollege, ein gemeinsamer Freund von uns, mit dem war ich drin und der hat es einfach nicht gecheckt. Der sagt so, ich habe nicht verstanden, warum der Vampire waren. Das macht doch gar keinen Sinn. Und er hat nicht die Symbolik.
Die,
was gibt es denn da zu verstehen?
Die, ja, also
lass dich doch einfach drauf ein.
Ja, also er hat versucht, das logisch unterzubrechen. Und dann war so, ich verstehe nicht, warum es hat gar keinen Sinn gemacht und warum war das so und so und warum haben die getanzt? Und ich so, ja, okay, das ist komplett an dir vorbeigezogen.
Okay.
Ja, okay, weil
ja weird.
Aber fandest du, hast du eine Parallele gesehen zu einem Film? Weil ich habe ein bisschen gegoogelt und so, ich habe es direkt gesehen, aber
dachtest du, inwiefern?
Dachtest du nicht? Also ich dachte beim Film direkt an From Dusk Till Dawn.
Doch, ja. Die
direkt.
Haben sich daran orientiert, ja.
Ja, ja,
genau. Aber so, als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich so, okay, schon mit dem Pub, mit der Bar, mit der Schießerei.
Okay, da habe ich noch nicht so.
Also From Dusk Till Dawn und ich habe auch irgendwie an Tarantino, das ist ja ein Tarantino-Film, also auch dieses Splatter.
Ja.
Hat mich so ein bisschen daran erinnert, mit viel Blut und sowas. Ja. Und
ist es ein Tarantino-Film oder war er da Regisseur oder war er nur so?
Dust Till Dawn?
Nee, ja, das ja, aber nicht jetzt der.
Nee, das war jetzt Ryan Coogler.
Ja, genau.
Das hat mich noch an irgendeinen anderen Film erinnert. Habe ich das vergessen? 30 Days of Night, glaube ich. Kennt ihr den mit den Vampiren?
Kann ich auch nicht erinnern. Nee, okay, wollte ich nochmal gucken, was da so gut sein.
Sagt mir nichts. Aber ich habe generell auch ein Fable für Vampirfilme. Ich kann, weiß ich nicht, ob du schon mal gesehen hast, Jim Jarmusch. Only Lovers Left Alive, kannst du mal anschauen. Genialer Vampirfilm. Kommt mit fast gar keiner, sehr wenig Gewalt aus. Jim Jarmusch ist ja generell so, der macht ja sehr ruhige, getragene Filme, in denen eigentlich 2 Stunden nichts passiert. Mhm. Aber ein genialer Vampirfilm und halt auch ein moderner Vampirfilm. Also so, nicht halt so, ne?
Twilight.
Ja, und auch nicht so Mittelalter-Fantasy-mäßig, sondern halt wirklich einfach in unserer Zeit erzählt. So zum Beispiel die, also Tilda Swinton spielt eine der Hauptrollen.
Super Schauspielerin.
Bitte?
Eine super Schauspielerin.
Großartig, oder? Ja. Und die, also sie ist halt Vampir so und sie bucht dann, es gibt so eine Szene, da bucht sie dann einen Flug, weil sie irgendwie von, weiß nicht, irgendwo in Nordafrika will sie nach Detroit fliegen, glaube ich, und spricht dann so mit der Airline und sagt so, weil sie ja Vampir ist und nicht ins Tageslicht darf, spricht dann so mit der Airline so, ja, ich brauche am besten eine Direktverbindung und nur, also auf jeden Fall Nachtflug, also wir müssen im Dunkeln losfliegen und im Dunkeln ankommen und so, und so mega cool, weil einfach so Vampirgeschichte, aber halt so in die moderne Zeit so reingeholt. Ja, so. Also guck dir den mal an, wenn du auf Vampirfilm stehst,
auf jeden Fall. Ist mega gut. Eine Frage, also weil wir gerade, habt ihr Nosferatu gesehen, den neuen?
Nee, hab ich nicht gesehen.
Weil der wurde ja auch ein bisschen gebasht, aber ich hab mich so gefreut auf dieses Reboot, ich hab den noch nicht gesehen. Ich mag diesen klassischen Nosferatu.
Hab ich gar nichts, das ist komplett an mir vorbeigegangen.
Naja. Ich freue mich auf jeden Fall, das Outro zu hören.
Ja,
wir auch.
Wir können ja gleich mal ein paar vorspielen, die wir so für andere Folgen gemacht haben. Es sind echt ein paar Knaller-Songs dabei. Also diese AI, das ist einfach...
Ja, ich habe die auch.
Ja.
Ich habe mir sogar Premium da geholt, diese Tokens oder was du da hast.
Ja, wir haben auch Premium geholt, brauchst du ja, wenn du es kommerziell benutzt.
Ist cool. Aber vielen Dank auch, dass ich da sein durfte. Wir haben über viele verschiedene Themen geredet, aber es war auch sehr schön.
Es war richtig geil, hat sehr viel Spaß
gemacht. Auf jeden Fall fand ich auch, danke. Und
vielleicht bis zum nächsten Mal.
Ja, ich würde sagen, vielleicht sehen wir uns bald mal wieder hier im Titty Twister. Eine kleine From Dusk Till Dawn Referenz.
Ja, das habe ich, aber ich, wie hieß denn der Juke Jam, Juke Joint? So hieß es bei
Juke.
Ach so.
Genau. Bei Blood and Sinners. Okay, war es das, glaube ich. Dann lassen wir euch jetzt, liebe Hörer, endlich mal wieder in Ruhe.
Bis dann.
Ciao. Danke.
Ladies and gents, hold your hats and your cords. Here's a tale of two nerds and the digital swords. Two little nerds, not a dime to their name. But boy, oh boy, they could program a flame. No suits, no boss, no 9-to-5. Just jittery coding, jazz to survive. They drink their Joe like it's bathtub gin. Cracking jokes while the servers spin. Built an app in a single day. It crashed, of course, but looked okay. Swing it, binary kings. Dancing on keys like they're pulling strings. Pushing that code with a devilish grin. Two little nerds, let the jazz begin. One plays Git like a saxophone. The other's got bugs in a syncopated tone. Documentation, please, what a bore. He'd rather be tapping on the dance floor. They hold their meetings in bathrobes, dear. Talking backlog and whiskey and old John Deere. Cambin's a dance move, Scrum is a stew. And deadlines, we blew right through. Now the tax man called with a frown on his face. But our boys were gone without a trace. VPN dreams and a poker face. They shuffle those digits all over the place. A xylophone. Sing. They've got no plan, they've got no clue, but they'll jazz your app and dance with you. So next time your Wi-Fi start to stall, call two little nerds, they've seen it all. From bytes to bugs, they've earned their stripes. They code by